Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Welcome back zu zweiten Teil unserer Abenteuerhappen-Folge.
Bleibt es bei zwei Teilen eigentlich?
Das weiß ich nicht. Ich sage der zweite Teil. Ich sage nicht zum letzten. Ich sage zum zweiten Teil unserer Abenteuerhappen.
Bewusst, wir haben viel über Kommunikation gelernt.
Genau. Zu unserer Ausbildung zu Safari Guides, die wir letzten Monat in südlichen Afrika im Okavango-Delta gemacht haben. Wir haben übrigens nie den Namen unseres Camps angesprochen.
Stimmt.
In der ersten Folge, die wir in Quapa absolviert haben. Quapa Camp von AGA, African Guide Academy. Und wir haben die letzte Folge beendet mit deinem Drive, deinem ersten Drive. Und du wolltest eigentlich gerade
auf den zweiten Drive mit Sarara.
Auf den zweiten Drive mit Sarara eingehen, auf diesen krassen Moment, auf unseren ersten Kill.
Ich muss mich dran erinnern, wir haben kurz eine Pause gemacht, uns einen Kaffee gemacht, der jetzt vor uns steht, und ich war kurz davor, mir das Video dazu nochmal anzusehen, aber ich habe es eigentlich bildlich voll vor Augen. Dieser Drive war nämlich eigentlich von Seppo geführt und wir waren gerade dabei, zwei Löwenmännchen zu beobachten. Die lagen da. Hier werde ich gleich mal unser Wissen teilen. Man sieht eigentlich die Löwen und die Löwenmännchen tagsüber oft, mehr oder weniger, denkt man, faul rumliegen. Aber die Geschichte ist die, dass die Löwen nachts so aktiv sind und ihr Territorium patrouillieren. Wirklich, die rennen eigentlich nur rum die ganze Nacht und sind dementsprechend tagsüber leicht ermüdet. Und so trafen wir zwei Löwenmännchen vor, die übrigens zu einer, im Englischen nennt man das, oder auf Deutsch übersetzt, Koalition. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen der richtige Begriff ist. Eine Brüderschaft aus vier männlichen Löwen hält ein Territorium da rund um Quapa. Und zwei von den Löwen haben wir angetroffen an dem Tag mit Seppo als unser Guide. Und wir aus dem Nichts, oder? Erinnerst du dich? Sind die auf einmal hoch? Und losgetrottet.
Also das war ein Moment, den ich für mein Leben nicht mehr vergessen werde.
Die haben auf irgendwas reagiert, und wir wussten alle nicht auf was.
Ich glaube, das
war er schon.
Ja,
er hat sich was gedacht.
Er hat sich was gedacht. Also ja, natürlich hat er halt
mit seiner Erfahrung.
25 Jahre Erfahrung oder ja, so. Aber und er hat das schon mal beobachtet. Aber er hat auch nichts gehört.
Er hatte eine Vermutung, was passiert sein könnte.
Er wusste so, okay, scheiße, ready, let's go. Und das war wirklich so, Zeppo nach hinten, Sarara nach vorne, hat übernommen.
Ich habe den Moment, wo er in den Fahrerraum reingesprungen ist, ab da habe ich gefilmt.
Also das war Tag 4.
Das war wie so ein Action-Movie.
Tag 3 oder 4 unserer Ausbildung. Und Lina hat ja in der ersten Folge schon gesagt, also dass immer, wenn es halt richtig krass Offroad ging, Sarara quasi übernommen hat.
Zum Schluss eigentlich nicht mehr.
Zum Schluss nicht mehr. Nein, nein. Ich spreche jetzt nur vom Anfang. Einfach weil man wirklich schnell sein muss, weil man sonst die Action verpasst.
Und das Coole war, Sevara ist halt voll der leidenschaftliche Guide und der war selber immer mega excited, wenn irgendwas passiert ist und war so, boah Leute, ich will das auch selber einfach nicht verpassen, ich fahr jetzt. So hatte man das Gefühl.
Hammer.
Und wir wollten das ja auch alles erleben und es war ja auch aus Lerngründen einfach mega, dass wir dann das auch erlebt haben, was wir erlebt haben, was jetzt letztendlich kommt.
Genau, und einfach mal nochmal ganz kurz diese Situation besprechen. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem 6 Meter langen Landcruiser zu fünft und ihr beobachtet seit ungefähr 10 Minuten.
Na schon, ich glaube,
oder 20, oder 20 ja? Minuten beobachtet ihr zwei Löwen, wie sie nichts machen. Sie liegen einfach nur da. Abstand von 15, 20 Metern
der
zueinander.
Hat auch richtig geschlafen, ne, auf
die
der Seite.
Schlafen, ab und zu schauen sie mal hoch.
Gähnen,
legen sich wieder hin. Wie Line gesagt hat, nachtaktive Tiere patrouillieren die ganze Zeit. Und sie haben jetzt gerade einfach eine Pause gemacht, nachdem sie die ganze Nacht rumgelaufen sind. Und aus dem Nichts steht einer der zwei Löwen auf und trabt los. Und dieses Traben wechselt in ein Galopp, ist es ja nicht bei Löwen, aber in ein Rennen. Und der andere bleibt noch liegen, checkt es erstmal gar nicht und merkt dann so, ey, der Kumpel hier, im Nachhinein wusste man auch, dass der Kumpel das dominantere Tier ist, der ist aufgestanden und losgerannt und ey, ich muss hinterher. Und dann sind die wirklich losgerannt. Und
Sarah war gleich so, okay, irgendwas
ist passiert. Habt ihr was gehört?
What happened? Something's happening. We need to check.
Und
Sebo, go.
Und wir dann sofort hinterher. Und dann hast du wirklich, also diese Szene, die sich jetzt entfaltet vor, und das sind so ungefähr 150 Meter oder so. Also nicht weit, nicht viel. Aber wir sind hinterher und du hast gesehen, wie sie halt durch das Mopani, glaube ich, war das,
sich
getrennt haben. Ne? Mhm. Genau, sich aufgeteilt haben.
Wie so ein Glas. Also wir haben den Stiel des Glas und dann sind die quasi am Glasrand.
Genau, der eine ist links, der andere ist rechts. Und dann wusstest du, oh, irgendwas ist hier krass. Und wir halt wirklich hinterher, irgendwie so links außenrum. Wir konnten ja nicht durch den Busch halt fahren.
Darf ich kurz reinwatschen? Ja. Was war deine Vermutung, was passiert ist in dem Moment?
Oh. Ich hatte, glaube ich, gar keine Zeit nachzudenken.
Du hattest die Kamera wahrscheinlich.
Ja,
schnell.
Ich glaube nicht, dass ich darüber nachgedacht habe. Nee, ich habe nicht darüber nachgedacht, was da sein könnte.
Also
gar nicht. Weil ich war so überrascht, als wir dann das andere Tier gesehen haben.
Meine Vermutung war, entweder sind die Löwinnen da und die rennen jetzt schnell zu ihrem Rudel, oder es ist ein anderes männliches, also ein anderer männlicher Löwe da, der nicht dahin gehört, also ein Intruder, ein Einbrecher quasi in das Territorium. Oder ich hatte auch ein bisschen an den Leoparden vom Tag zuvor gedacht. Aber eigentlich habe ich mehr oder weniger gedacht, da müssen jetzt andere Löwen sein.
Also ich glaube, Zweiteres, also dass da vielleicht so ein Löwe ist.
Weil sie sich halt auch so aufgeteilt haben. Ne? Also in dem Moment dachte ich, gut, das kann ja nicht,
aber ich
das
glaube,
kann ja
ehrlich
nicht
gesagt,
freundliche Löwenrudelmitglieder sein, da muss irgendwas anderes
sein. Nee, weil, also ich habe, also das Erste habe ich ausgeschlossen, das schon, weil wenn Löwen ihr Pride entdecken, sie nicht so reagieren. Die sind ja eher so super gemächlich und das wäre ja eine Reaktion von einem jungen Löwen, der sich irgendwie so freut oder aber das also nicht so eine Reaktion.
Ja.
Aber ich habe, also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich war sehr darauf konzentriert, dass ich das, was jetzt passiert, irgendwie aufnehmen kann. Und war mit der Kamera irgendwie am Hadern, während Sarah da durch den Busch gefahren
gebrettert ist.
Und es hört sich so negativ an, wenn er so gebrettert, also aber schon mit Respekt.
Ja, natürlich, absolut Respekt,
ist, ne?
Aber man
und
fährt
als
da halt
ich dann den Leoparden gesehen habe.
Hast du den gesehen?
Wie er aus dem Busch rausgesprungen ist und auf den Baum hochgesprungen ist. Dann dachte ich so, what the fuck, krass. Und da, aber in dem Moment habe ich immer noch nicht verbunden, was jetzt noch passiert. Nee,
weil man muss dazu sagen, wir hatten, ich glaube, es war genau derselbe Leopard, dem dieses Territorium dort auch gehört.
Den wir am Tag zuvor gesehen haben.
Den wir da am Tag zuvor gesehen haben und auch schon gesehen haben, wie er auf die Löwen gestoßen ist. Plus wir konnten am Tag zuvor beobachten, dass er eine Verletzung hat.
Ja.
Und wir, also ich war in dem Moment so, scheiße, die töten jetzt den Leoparden. Das war so meine Befürchtung. Ich möchte das nicht miterleben. Oh nein, der schöne Leopard.
Also das Ding ist halt, dass wir jetzt von einer Situation jetzt gerade die auseinanderklamüsern, die innerhalb von Sekunden passiert ist.
Ich kann wirklich das Video gleich nochmal schauen, wie viele Sekunden es waren. Aber es war nicht lang.
Und also ich hatte diesen Leoparden gesehen, wie er weggerannt ist und hoch auf den Baum gesprungen ist. Und die aber diese Löwen jetzt nicht in dem Leoparden hinterhergerannt sind, sondern einfach in den Busch weiter rein. Und dann sind wir.
Das war irgendwie hübsch.
Und dann sind wir um die Ecke gekommen und dann lagen die schon direkt vor uns mit einem männlichen Impala, dem sie am Genick gepackt haben.
Nee, wir haben doch noch gesehen, wie der es weggerannt ist und sie es gestoppt haben.
Wir sind um die Ecke gekommen.
Ich weiß nämlich noch, wie der eine Löwe links abgebogen ist und der andere eigentlich rechts dem Leoparden hinterher wollte und dann gecheckt habe, was los ist, weil der hatte, glaube ich, bis dahin auch noch nicht gecheckt, was der dominante Löwe eigentlich gehört
der
hat.
Der dominante Löwe ist durch den Busch gekommen, dem Impala hinterher und dann der Subdominant, der andere, stand quasi in dem Moment zufällig genau richtig und hat dieses Impala sich geschnappt und dann haben sie halt sofort das an der Kehle gepackt und erstickt. Und wir standen sieben Meter von diesen drei Tieren entfernt. Hinter uns, 10 Meter hinter uns, ein Leopard auf dem Baum, um den sich niemand so wirklich gekümmert hat.
Als ich zurückgeblickt habe, war er dann weg.
Der ist dann auch ziemlich schnell wieder runter und weg, als er gemerkt hat, so okay, irgendwie die sind busy mit dem Impala. Und dann haben die halt, und dann haben diese Löwen, das ist krass, der eine hat noch das Impala an der Kehle gepackt, während der andere hinten schon angefangen hat, alles aufzureißen.
Oh, das war furchtbar.
Und ich habe eine Szene mit der Kamera habe ich aufgenommen. Das ist einfach so krass, weil hinten ist alles auf und Muskeln und der Löwe, der reißt gerade so ein Stück Fleisch.
Der hat seinen Kopf quasi
hinten,
im Hintern.
Hinten raus.
Im unteren Bauchbereich des Tieres.
Genau, der hat seinen Kopf da drin. Und das Impala atmet noch und zuckt noch und hat die Augen auf. Und das ist nicht ein Muskelreflex, so Muscle Memory oder so, sondern das ist einfach wirklich noch am Leben. Und das war einfach so krass. Ich meine, wir haben schon so viele Safaris gemacht, aber das war einfach Tag 4 unserer Ausbildung. Es hat einfach alles getoppt, was wir bisher erlebt haben. Das war einfach so krass intensiv. Und dann, während wir halt so beobachtet haben, wie sie innerhalb von einer Stunde dieses Impala komplett aufgefressen haben.
Man muss dazu sagen, sie haben nicht eine Stunde gebraucht, um dieses Tier zu essen. Sie haben, glaube ich, fast 45 Minuten lang darum gerungen, wer überhaupt essen darf.
Ja, das auch.
Und dann war es eigentlich relativ schnell.
Naja, also am Anfang haben sie ja beide gefressen, weil es war ja genug da. Aber als es dann immer weniger wurde, dann wurde halt Dominanz ganz klar gezeigt. Und der Dominante, der durfte halt ran und der Subdominant oder der Sub
Der Unterwürfige,
der musste halt sich hinten dran stellen. Und irgendwann hat der König des Dschungels dann gesagt, okay, komm, hier kannst du die Reste haben.
Bin voll gefuttert.
Und dann war das spannend zu sehen, krass zu beobachten.
Das war sehr krass zu beobachten.
Und dann hat Savara auch die Diskussion angefangen, hat gesagt, okay, komm, Leute, was haben wir denn hier eigentlich beobachtet? Und dann wurde tatsächlich darüber nachgedacht, was passiert ist. Und was passiert ist, ist, dass
Tiere haben unterschiedliche Laute, die sie von sich geben. Zum Beispiel Impalas sind super, um zu erkennen, ob Leoparden in der Gegend sind. Die haben nämlich so Warnrufe, die sehr prägnant sind. Und wenn man die hört, kann man sich eigentlich fast sicher sein, wenn sie prägnant sind, dass ein Leopard in der Gegend ist. Und das haben wir auch im Laufe der Ausbildung ein paar Mal miterlebt, dass wir das gehört haben und zack, war ein Leopard da. Das war echt irre.
Ja.
Was sie aber auch für Rufe haben, ist ein sogenannter Distress Call. Und das passiert, wenn sie eigentlich letztendlich gerade dabei sind, gejagt und gefangen zu werden und getötet zu werden. Das ist ein Schrei, ein Geräusch, wir haben es nicht gehört, dass sie von sich geben. Und dieses Geräusch
muss der Löwe gehört haben.
Muss der Löwe auch nur der Dominante gehört haben, weil der andere hatte ja irgendwie keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich renne mal hinterher. Und dieser Leopard hat das Impala gefasst. Das Impala hat das Geräusch von sich gegeben und der Löwe ist los.
Ja.
Also, und wir waren nicht um die Ecke. Also, das gehört zu haben.
Also, wir haben ja, wir saßen ja da.
Es war ja leise.
Mäuschen still. Wir haben ja nicht uns unterhalten lautstark.
Wir haben die Tiere beobachtet.
Und aus dem Nichts steht er auf und rennt los. Und wir waren wirklich so, hä, habt ihr was gehört? Nein, was ist los? Und Savara war so, okay, let's go, da passiert gerade was. Und das kannst du natürlich, wenn du halt 25 Jahre Erfahrung hast und das schon zigmal gesehen hast, dann weißt du natürlich, okay, krass. Wir saßen da so, hä, wie, was? Hallo? Das waren so wirklich diese Geräusche, die ich da vor mir abgegeben habe. Ich war so, what the fuck is going on? Und das alles so zu sehen und wie sich das so entfaltet hat und so entwickelt hat, das war so, wow.
Das war wirklich, das war gigantisch zu beobachten. Ich springe ein bisschen vorweg, weil was ich im Laufe dieser Ausbildung auch super gigantisch war und ich komme jetzt zu meinen geliebten Wildhunden, das unterschiedliche Verhalten der Tiere beobachten zu können und das Glück gehabt zu haben, auch zu sehen, wie Wildhunde ihre Beute fressen im Vergleich zu Löwen. Während diese beiden Löwenmännchen wirklich, ich glaube, wir haben eine Stunde lang beobachtet, wie sie eigentlich beide langsam versucht haben zu fressen, aber vor allen Dingen sich an dieser Beute geklammert haben und nicht losgelassen haben, damit nicht der andere mit der Beute komplett abhaut. Also wirklich, wir haben Bilder, die wir veröffentlicht haben und noch veröffentlichen werden, von zwei Löwen, die sich so richtig verbissen, sieht es auch aus. Und sie verbeißen sich so richtig in dieses Impala. Und im Vergleich zu das, was wir dann wenig später, ich glaube Ende Woche zwei, oder? Mit Savara beobachten konnten, wie dann wiederum Wildhunde an einem Red Letcher gefressen haben. Ganz anders, ganz anders. Einer nach
auch
dem anderen.
Lebendig.
Auch lebendig ist es wirklich, die Natur ist brutal.
Total brutal.
Das ist nicht so schön, aber das ist das Leben, vor allen Dingen dort in der Wildnis. Und im Vergleich, die Wildhunde, deren ganze Natur, deren Charakter basiert darauf, unterwürfig zu sein. Und da wird nicht gekämpft, wer darf als Erster fressen, sondern da wird drum gebettelt, darf ich jetzt fressen? Und also einer nach dem anderen hat gefressen, mal haben alle gefressen, aber da war überhaupt keine Konkurrenz
total
oder Dominanz.
Total faszinierende Tiere,
total
wirklich.
Total faszinierend, also, diesen Unterschied
Wildhunde
sehen zu können.
Die ja auch so vom Aussterben so krass bedroht sind. Und wir haben ja das Glück gehabt, das ist das Nächste, dass wir 39 Individuen gesehen haben von 3000, die es auf dem afrikanischen...
Also über 10% oder über 1%, Entschuldigung, ich kann gerade nicht rechnen, aber trotzdem viel.
Das ist wirklich total irre. Und ich meine, ja, Wildhunde werden immer so übersehen. Ne? Sie sind kein Teil der Big Five, sind super klein. Du siehst sie nicht, wenn sie sich im Gras hinlegen. Total
sie
faszinierende
sind auch
Familienstrukturen.
Und anzutreffen und es ist etwas, was man, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und ich muss auch zugeben, wir sind fast seit 10 Jahren in Afrika und erst vor so 3-4 Jahren habe ich überhaupt Wildhunde auf dem Schirm bekommen.
Und auch einmal ganz kurz gesehen, ne?
Ja.
Ich glaube, weil wir sie einmal ganz kurz gesehen haben im Krüger Nationalpark beim Makumu oder so, in der Dämmerung.
Sabi Sands haben wir die.
Da war das ja.
Mit Cheetah Plains. Ganz kurz.
Sicher?
Dass
es nicht Makumu war?
Nein. Ganz sicher.
Ich dachte, das wäre Makumu.
Ich weiß, warum ich mich erinnere, weil wir da den elektrischen Landcruiser hatten, Und der so schnell beschleunigt ist, als unser Guide und Tracker, als die durchs Radio erfahren haben, dass die Kollegen Wildhunde, da hat er so schnell beschleunigt, der Wagen.
Okay, das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, weil wir sie damals gesehen haben, ganz kurz, ist diese Faszination für diese Tiere gekommen.
Ja.
Und das sind Tiere, die halt einfach, ja, die brauchen eigentlich so einen PR-Manager, der halt eben so zeigt, wie wichtig sie halt eben sind. Und vor allem in diesem Vergleich, diesen vielen Löwen, die wir gesehen haben, ne? König des Dschungels, ne? König der Löwen, hat jeder von uns mal irgendwie als Kinder gesehen und hat so dieses Bild dieser Löwen. Und wenn ich mir das so beobachte, ich habe viele Möglichkeiten gehabt, das so zu sehen, es ist nicht leicht, ein Löwe zu sein. Alter Falter, wenn du da ganz oben bist in der Nahrungskette, ist es echt nicht leicht, weil das einfach so, du konkurrierst zwar nicht, also ums Überleben so wirklich, außer mit, also Gegenseitigkeit, dieser Stress als Löwe mit anderen Löwen, das war total irre, das so zu beobachten.
Ich glaube, das ist jetzt eine philosophische Diskussion, weil ich glaube, es ist stressiger als Leopard, weil als Leopard konkurrierst du auch um dein Territorium und du hast Löwen, die dich umbringen wollen. Als Löwe hast du ja keinen direkten
Doch, du hast mehr oder weniger same. Ja, andere Löwen.
Ja, ja, aber als Leopard hast du Löwen.
Ja, 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 gut, okay, ja, 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 aber diese krasse Konkurrenz, also ich meine, als Löwe bist du, als Leopard bist du alleine. Du bist ja ein Individuum, solitary.
Für dich alleine.
Unterwegs und aber als Löwe musst du innerhalb deines Prides quasi um dein Überleben auch noch
also
kämpfen.
Also das fand ich auch das Spannende an Löwen, aber ich glaube, da würde ich jetzt auch zu krass ausholen, aber das Spannende bei Löwen finde ich auch, wie du sagst, dass die auch untereinander konkurrieren und auch die Männchen mit den Weibchen konkurrieren. Also das ist, finde ich, eine sehr faszinierende Struktur, die Natur da ins Leben gerufen hat.
Also das fand ich schon auch echt krass, weil das sind so Sachen, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, bis ich halt da war und das halt eben als angehender Guide halt beobachten durfte.
Ne? Also das war wirklich toll, beobachten zu können, wie unterschiedlich, was die Natur eigentlich alles hervorgebracht hat, was für unterschiedliche Strategien und wie jede für sich mehr oder weniger erfolgreich ist oder nicht. Das lässt sich jetzt debattieren, weil ja die Wildhunde so sehr vom Aussterben bedroht sind. Aber auch Löwen sind immer weniger. Also das hat man auch nicht auf dem Schirm. Ne?
Also am Ende ist
jede Tierart
bedroht. Also wenn man jetzt Elefanten.
Auch die, ja.
Elefanten gab es früher Millionen. Ja. Millionen von Elefanten auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Über Afrika hinaus gibt es ja heutzutage auch immer noch asiatische Elefanten. Aber es gab Millionen von afrikanischen Elefanten und es sind jetzt nur noch zwischen 400.000 und 600.000 übrig. Und das hört sich immer noch super viel an, aber ist es einfach nicht.
Im Vergleich zu früher.
Ist es einfach nicht. Und vor allem konzentrieren die sich alle da halt auf diese Region halt in Botswana, wo sie halt geschützt sind, waren. Mittlerweile gibt es ja eine neue Regierung, wo ein paar Sachen möglich sind. Aber und das ist wieder das nächste Problem. Das nächste Problem ist, dass sie ja alle so konzentriert an einem Ort sind und dann natürlich halt wieder für eine Imbalance in dem Ökosystem sorgen.
Ihr merkt schon, wir haben wahnsinnig viel gelernt. Ich glaube, wir könnten stundenlang, tagelang nur unser Wissen weitergeben und wir lieben es auch und es ist.
Ich möchte hier niemanden langweilen im Podcast, aber ich sage euch was. Kommt mit Namibia im Ende April, Mai auf unsere Gruppenreise und dann erklären wir euch alles ins Detail.
Da haben wir ganz viele Lagerfeuerabende, wo wir ganz viel erzählen.
Und dann werdet ihr dieses Strahlen in unseren Augen sehen, was ihr jetzt im Podcast nur hört, weil es ist total faszinierend, was wir gelernt haben und wie sich das halt eben auf alles auswirkt.
Auf alles.
Und was für eine Auswirkung Natur auf unser Leben hat und wir auf die Natur und dieses Equilibrium, was für ein Wort, diese Balance, dieses Gleichgewicht hinzubekommen, ist wahnsinnig komplex. Auch dass erneuerbare Energien zum Beispiel halt eben nicht immer nur von Vorteil sind, sondern halt eben auch nachteilig sein können für die Natur, indem man Hydroplants, wieder ein englisches Wort, also Wasserkraft, ist zwar was Gutes, Nachhaltiges, aber ist eigentlich auch was Schlechtes für die Natur, für alles, was halt downstream, halt unterhalb der Plantage quasi ist. Ich habe wirklich eine richtig krasse Leidenschaft entwickelt in dieser Zeit und es fällt mir immer mal wieder schwer, das in Worte zu fassen und so konzentriert rüberzubringen, aber es ist wahnsinnig faszinierend.
Ich glaube, es soll jetzt kein Fazit sein, aber ein Fazit, das wir auf jeden Fall gezogen haben, ist eigentlich, dass man diese Art von Ausbildung fast verpflichtend machen müsste oder zumindest auch in Deutschland in den normalen Unterricht mit einbringen müsste. Also es ist
also viel mehr, also über Biologie hinaus, ne?
Ja.
Also das ist ja, das, was wir gelernt haben, ist ja auch, also klar, Biologie ist Teil davon, aber es ist ja so viel mehr.
Es ist wirklich alle Zusammenhänge und es, ja, es also öffnet einem ja, sehr ja viele jetzt, die Augen.
Ja, wir sprechen ja jetzt in diesem, in dem Zusammenhang jetzt gerade, ich meine, wir haben jetzt Januar, Februar 2023, wir haben diese Ausbildung im Dezember 2022 gemacht, wir haben seit Februar 2022 wieder einen Krieg in Europa und wir sprechen ja aktuell wieder über eine Einführung der Wehrpflicht in Deutschland, zumindest teilweise. Und statt, also lass mal dahingestellt, ob wir jetzt nochmal 9 Monate Wehrpflicht machen oder nicht, ne? So wie wir es früher gemacht haben. Aber warum machen wir nicht einfach 7 Monate Wehrpflicht und 2 Monate so einen Naturkurs? Muss nicht Safari in Afrika sein. Kann auch einfach eine Ranger-Ausbildung im Schwarzwald sein. Aber oder am Wattenmeer oder im Harz. Wir haben ja
Bayerischer Wald,
wir haben in Deutschland oder in den Alpen, wir haben in Deutschland so viel Natur, die es gilt zu schützen, die, oder wenn man versteht, was für eine Auswirkung unser Tun hat auf die lokale Flora und Fauna und auch unser Sein, dann
ich grätsch da mal zwischen, weil ich glaube, ich fasse das gut zusammen. Dann spart man nicht nur Strom, weil der Strom so teuer geworden ist, sondern einfach, weil es der Natur und der Umwelt und der Welt gut tut, wenn wir weniger Ressourcen nutzen, als wir unbedingt. Also wir brauchen das alles gar nicht.
Ja, ja, ja. Und ich meine, dieser ganze Mist, ich glaube, da ist sich eigentlich fast jeder einig, dass das, was RWE jetzt gerade vor den Türen von Köln da gerade treibt, Lützerath und so weiter, dass das auch einfach alles nicht geht. Aber ich glaube, wenn in der breiten Bevölkerung einfach mehr Wissen über Flora, Fauna, Geologie, Ökologie, Wetter, Erosion und so weiter stattfindet, wenn da mehr Wissen ist, dann ist das einfach für alle besser. Und dann werden wir alle viel mehr mit Respekt umgehen können.
Mit dem umgehen, was wir haben, ja.
Und dann brauchst du auch keine Zoos mehr. Das ist das nächste Thema. Zoos, Alter.
Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab hier.
Dafür ist das gut. Ich möchte in anderen Podcasts sein und darüber sprechen. Das ist vielleicht bei uns jetzt gerade nicht so, aber ey, fucking so.
Wo waren wir denn überhaupt? Wir sind ja eigentlich erst in der zweiten Woche angekommen.
Ich möchte noch die Geschichte vom Krankenhaus erzählen.
Ja, vielleicht spulen wir vor. Wir sind am Beginn der zweiten Woche und das ist ja jetzt auch das Ende oder Mitte der zweiten Woche. Dann kannst du ganz kurz deine Krankenhausgeschichte nennen. Ich möchte nur kurz dazu sagen, Ende der zweiten Woche, wir waren voll im Wir spielen Ranger drin und was wir bis dato auch noch nicht erwähnt haben. Unsere Ausbildung besteht natürlich aus Lernen, Unterricht, Präsentation, aber auch aus Prüfungen. Und jeder Game Drive, jedes Mal, wenn wir den Ranger gespielt haben, waren wir eigentlich schon in der Prüfung. Jedes Mal, wenn wir mit dem Auto rausgefahren sind und hinterm Lenkrad saßen und was erklärt haben, hat sich unser Trainer Notizen zu uns gemacht. Und geschaut, ob wir alles richtig machen oder ob wir den Guidelines entsprechend agieren, hat uns Fragen gestellt, hat uns quasi geprüft. Das war einerseits gut, weil wir nicht so gesehen eine finale praktische Abschlussprüfung hatten, wo wir alles auf einer Pirschfahrt ablegen mussten, sondern wir konnten Punkte über die ersten Wochen sammeln. Und andererseits war es natürlich so, man war immer nervös, weil man eigentlich immer auf dem Prüfstand war. Also es war nicht irgendwie üben, üben, üben und dann gab es eine Prüfung, sondern du warst dauernd, wurdest du begutachtet. Und auch nach jeder Pirschfahrt haben wir Feedback bekommen von den anderen Teilnehmern und von unserem Lehrer, um uns zu verbessern. Aber das war eine tolle Lernatmosphäre und es führte dazu, dass eigentlich alle von uns mit Ende der zweiten Woche, bin ich da korrekt, unsere praktische Prüfung alle Punkte gesammelt hatten. Und das war, also ich erinnere mich bei dir deine Fahrt, wo Silvara gesagt hat, ja, ich hätte jetzt kein Problem, dich als Trainee Guide einzureichen. Ich habe genug Beweise gesammelt, das hast du super gemacht. Meine Fahrt darauf war genau das gleiche. Well done, ich kann dich jetzt mit unserem Chef rumfahren lassen, total toll. Tobi auch seine nächste Prüfung, Zeppo und Rhea, und dazu kommen wir jetzt. Zeppo hatte ja von Anfang an geplant, nur 2 Wochen da zu sein, aber auch er hatte dann seine praktische Prüfung quasi bestanden und lernte für seine theoretische. Und wir sind noch einmal rausgefahren. Es sollte Richtung Westen gehen. Nach, kannst du es noch aussprechen?
Kudum. Kudum.
Ich kann das nicht.
Kudum.
Da kommt so ein Klackgeräusch vor.
Kudum.
Es schreibt sich übrigens mit X. Xudum.
Kudum. Kudum.
Ja, ja. Da war es. Und jetzt kannst du gerne deine Krankenhausgeschichte erzählen.
Ich erzähle auch gleich, aber ich möchte einmal ganz kurz, ich habe das nämlich hier, die Vergaser-Assessment habe ich abfotografiert. Um welche Punkte, ich lese einfach mal.
Damit ihr mal so
paar,
eine Idee bekommt, was wir können mussten. Ja, das ist eine gute Idee.
Does the learner communicate the planned guided experience to his or her guests? Does the learner adapt the guided experience to suit the client's interests? Does the learner deliver an interesting and entertaining commentary interpretation during the guided experience? Does the learner keep this interpretation at a level appropriate to the group? Does the learner involve the guests in the guided experience? Does the learner convey valid, accurate, and authentic information? Can the learner manage client questions where he/she does not know the answer? Can the learner identify common prominent trees and grasses? Species. Can the learner convey interesting facts, cultural and medicinal uses related to the common trees and grass species? Can the learner identify common prominent bird species and nests? Bla 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 bla. Es war wirklich, also es ist so hier. Can the learner point out and discuss at the basic level the Southern Cross constellation, Orion constellation, Scorpius constellation? Can the learner point out the Milky Way? Can the learner identify the prominent alarm calls of animals. Dina hat ja gerade zum Beispiel mal gesagt, so Distress Call, Alarm Call, Mating Call gibt es zum Beispiel auch. Does the learner drive in a safe and responsible manner? Did the learner evaluate his or her guest's experience by asking for their feedback orally?
Das war jetzt Vergaser. Wir haben ja gleichzeitig auch noch BQA gemacht. Während Vergaser eigentlich die Field Guide Association of Southern Africa ist und hauptsächlich also aus Südafrika kommt und eigentlich auch so die größte und erste Anlaufstelle für viele ist, die eine Ausbildung zum Field Guide, zum Ranger, Safari Guide machen, ist BQA mehr oder weniger das Dependant in Botswana. Es ist die Botswana Qualifications Authority. Und auch für diese mussten wir die Prüfung ablegen. Die haben wir mehr oder weniger die praktische zusammen gemacht. Da gab es noch mal ein paar andere Fragen und Punkte. Unter anderem erinnere ich mich, dass wir, das sind so Kleinigkeiten, zum Beispiel bei einer Drive sagen müssten, was es zum Essen gibt im Nachhinein. Und dann ist man halt dann zu den Mitarbeitern gegangen in der Küche und hat gefragt, den Chef, was gibt's denn zum Abendessen? Und dann hat man das den Leuten beim Sundowner gesagt. Übrigens, genießt euer Bier, gleich gibt's Beef Stew. Und so hat das funktioniert. Und das war so ein bisschen, wie man agiert hat. Und man hat auch eine Feedbackrunde mit seinem Trainer gehabt, wo Severo uns gesagt hat, das habt ihr schon abgehakt, das musst du noch machen. Guck mal, hier ist ein Tipp, wie du das machen könntest. Und so musste man immer mal wieder auf diese Liste schauen, die im Klassenraum aushangen, ob man denn alles schon abgehakt hat. Aber wir haben es alle geschafft. Und jetzt kommen wir zu deinem Krankenhaus, oder?
Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht und ich möchte eigentlich gar nicht zu sehr ins Detail eingehen, was natürlich auch eine sehr persönliche Geschichte ist, nicht für mich, sondern halt für die Person, die da betroffen war. Aber einer unserer Teilnehmer war oder ist allergisch gegen Insektenstiche. Und da gilt irgendwie alles so dazwischen. Ne? Also außer Moskitos, das nicht, aber Wespen, Bienen, weiß ich nicht, Millipede, Centipede, alles, was halt irgendwie so stechen kann und ein Insekt ist, dagegen ist allergisch. Und das ist natürlich, das passt jetzt natürlich nicht so ganz so geil mit so einer Ausbildung in der Natur. Aber ich finde es gut ab, dass man es halt trotzdem macht. Aber es ist halt eben passiert, was passieren musste, nach einem krassen Regen. Und die ganzen Insekten sind halt rausgekommen, ist er gestochen worden. Er war in dem Moment halt auch Lead Guide. Wir haben den Drive dann abgebrochen. Er hat sich mit so einem, wie nennt sich das denn? EpiPen, mit Adrenalin quasi so einen Shot gegeben. Wir sind zurück ins Camp gefahren, haben den Drive abgebrochen. Und dann hat sich diese Situation so ein bisschen hochgeschaukelt und er ist auch ein bisschen panisch geworden, weil er halt eben schon ein paar Mal wiederbelebt worden ist in der Vergangenheit aufgrund solcher Geschichten. Und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass wir auf jeden Fall zurück nach Maun müssen. Und Savara, unser Guide, so, ja, ich fahre, macht euch einen schönen Abend. Und ich so, ja. Aber ich komme mit. Er so, nein, also gut, ich mache das alleine. Ich so, nee. Ich so, wenn irgendwas passiert, dann brauchst du auf jeden Fall irgendjemanden, der sich halt irgendwie drum kümmert, während du fährst. Einer muss fahren und der andere muss sich halt um ihn kümmern. Und dann bin ich also mitgefahren. Und es war einfach so diese, wenn man das so erzählt, dann kommt diese Dramatik und diese Komik dabei. Also ist ja alles gut gegangen zum Glück. Also deswegen, das kann ich vorwegnehmen, ist alles gut gegangen. Aber dieses, wie sich das so alles abgespielt hat, es ist sehr schwer in Worte zu fassen und ich werde versuchen, vielleicht schreibe ich ein Buch über diese, nicht über diese Geschichte, sondern über diese Ausbildung. Ich habe angefangen. Aber es ist Regenzeit im Okavango-Delta. Der Himmel wird immer dunkler. Wir haben entschieden,
es
wir fahren.
Es war die Abenddrive,
es,
ne?
Genau, es war ein Nachmittagdrive. Ja. Wir haben entschieden, wir fahren jetzt nach Maun ins Krankenhaus, weil das sieht irgendwie alles nicht so ganz geil aus, wie sich das gerade entwickelt. Ich fahre mit, wir fahren raus und es ist wirklich, Maun ist so 2, 2,5 Stunden entfernt. Savara gibt Gas, weil es ist halt eben Notfall. Bevor wir losgefahren sind, hat er sich den zweiten Shot gegeben, 2 Milliliter Adrenalin. Man kann sich vorstellen, er hat so ein Sauerstoffgehaltmesser am Finger gehabt, wo wir alles gemessen haben, wo wir auch Puls gemessen haben und da konnten wir halt sehen, wie der Puls halt eben auch wieder immer wieder absinkt und so. Und ich meine, wir sind alle keine Ärzte, ne? Es ist auch zu spät für den Hubschrauber, weil es halt eben dunkel wird und es ein Gewitter aufzieht. Also wir geben richtig Gas. Wir fahren raus aus der Concession.
Was seid ihr gefahren? 50, 60, wo man normalerweise 20 fährt?
Ja, wir sind mit 50, 60 km/h durch diese Sandpisten geknallt. Überall auf der Straße Elefantenspuren. Ich dachte, scheiße. Hoffentlich treffen wir einfach keine Elefanten auf dem Weg, weil wenn wir
da. Ist ja auch schon dunkel.
Es wird dunkel und wenn wir mit so einer Geschwindigkeit da ankommen, dann erschrecken sich einfach alle. Wir erschrecken uns vor den Elefanten.
Oder du fährst rein in einen Elefant.
Der Elefant erschreckt sich vor uns und reagiert aggressiv. Oder aber wir fahren um eine Kurve und wir könnten da. Also wir mussten wirklich richtig aufpassen und trotzdem mussten wir halt irgendwie so schnell wie möglich in dieses Krankenhaus kommen. Weil wir natürlich auch nicht wussten, wovon er gestochen worden ist und wie sich das jetzt entwickelt. Wir hatten keine Ahnung. Wir kommen raus aus der Concession, es regnet. Es regnet so krass. Strömender Regen. Irgendwann pfeift es links. Und dann stehen da so 2 Männer im Dunkeln und laufen auf der Straße und wollen mitgenommen werden. Savara hält an, weil irgendwie, man macht das ja einfach. Und die 2 Jungs, die steigen auf, sturzbetrunken. Es ist Freitagabend. Sturzbetrunken, lachen die ganze Zeit, wissen eigentlich gar nicht, was los ist. Ich weiß auch gar nicht, ob Savara das erklärt hat, aber sie haben einfach nur die ganze Zeit so hörten sich an wie Hyänen. Wir fahren und es wird immer schlimmer. Die Situation wird immer, wirklich immer schlimmer. Unser Patient ist kurz davor, sich den dritten Shot zu geben. Und bevor er das macht, das ist halt so, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das mit Adrenalin und Morphium, das weiß ich, weil ich schon mal einen sehr schweren Unfall gehabt habe. Aber der Absturz danach ist immer, nach jedem Mal immer schneller und immer größer. Und der nächste Absturz, der droht, man sieht so an diesen ganzen Zahlen so, hey, da passiert irgendwie gerade was. Und er ist der Meinung, er muss sich jetzt den dritten Shot geben. Und kurz davor ist das wirklich so, vielleicht habt ihr das schon mal, also im Film bestimmt so gesehen, wenn so jemand kurz vorm Abnibbeln ist und dann so die letzten Worte noch irgendwie so rausbringt, bevor er so wegdöst. Und ich so, ey, Alter, knall ihm links und rechts so eine, ey, bleib wach, bleib wach. Und er so, hey, ich muss mir jetzt nochmal einen Shot geben, gib mir mal bitte mein Zeug, das muss ich mir so zusammenmixen. Und er hat dann so irgendwie so, wie nennt sich das denn, Spritze. Und er so, nee, keine Zeit dafür, komm, nimm den zweiten EpiPen. Und dann haut er sich den zweiten EpiPen, dauert eine Weile, bis das reagiert. Und dann wirklich so wie im Film so, wenn so der dritte Milliliter Adrenalin knallt und wir knallen gleichzeitig weiterhin durch diese Straßen. Alles ist überflutet, wir fahren durch Seen. Wir müssen die ganze Zeit so nur hoffen, dass wir nicht stecken bleiben in diesem Matsch und Sand und der Motor, also man muss sich das wirklich vorstellen, der Motor läuft heiß. Dieses Auto ist an Höchstperformance. Jedes Mal, wenn wir durch ein Wasserloch fahren, kommt Rauch durch den Motor und durch den Unterboden rauf. Ich dachte kurz einen Moment, da brennt was, aber es ist einfach nur so, dass der Motor, das Getriebe so heiß ist, dass wenn es in Verbindung mit dem Wasser kommt, dann verdampft. Und eine unglaubliche Hitze, die von unten kommt. Neben mir, wie gesagt, immer noch diese zwei Betrunkenen, die halt diese anderthalb Stunden mit uns mitgefahren sind, die halt den ganzen Weg laufen wollten. Random. Und dann kommen wir irgendwann an in Mauen. Wir müssen kurz anhalten, den Difflok rauspacken, als wir auf die asphaltierte Straße kommen. Es regnet. So ein Landcruiser ist wirklich richtig schwer. Mit nasser Fahrbahn passiert das, was natürlich passieren musste. 200 Meter vorm Krankenhaus hält so ein Taxi mitten auf der Straße an und wir fahren volle Kanne rein. Mit stehenden Reifen natürlich, also er hat natürlich voll abgebremst, aber dieses Auto schlittert einfach nur noch in dieses Taxi rein. Gar nicht so viel passiert. Hinten kommen zwei Passagiere raus. Die eine sagt, oh, scheiße, okay, nehmen wir das nächste Taxi. Die andere hat voll das Drama gemacht. Und Savara diskutiert. Unser Patient sitzt vorne und ich so, hey, alles okay, bleib wach. Wir kriegen das jetzt schon irgendwie hin. Und das dauert, das verzögert sich alles um 5 bis 10 Minuten. Und die zwei Jungs, die Betrunkenen, die sind in der Zwischenzeit ausgestiegen. Jetzt muss aber diese Passagierin, jetzt müssen wir uns bei ihrem Mann entschuldigen, weil wir in ihr Taxi gefahren sind. Also es ist nicht ihr Taxi gewesen, sie ist Passagierin gewesen, aber jetzt müssen wir ihrem Mann erklären, warum sie zu spät kommt. Also steigt sie mit ins Fahrzeug. Jetzt fahren wir, also jetzt haben wir die zwei so zurückgelassen, sie steigt ins Fahrzeug. Wir sind 200 Meter vom Krankenhaus entfernt, ne? Also, alles gut. Wir fahren hin. Ich stelle mich schon darauf ein, dass sobald wir im Krankenhaus sind und er weiß, dass er sicher ist und quasi bis hierhin überlebt hat, dass er zusammen kollabiert. Das kann ja ab und zu mal passieren. Passiert zum Glück nicht. Er läuft in dieses Krankenhaus rein. Und ich so, ja, ich habe schon alle Papiere, ich habe schon alles zurechtgelegt. Und er läuft einfach an der Rezeption vorbei, nickt ganz kurz, läuft in den ER rein und die Schwester so, oh, no, you again. I'm not gonna treat you today. What the fuck have you done? Er ist so ganz nonchalant. 3 Milliliter Adrenalin, 1 Milliliter irgendwas anderes, intramuskulär. Und dann legt sich einfach hinten in die Ecke, ins Bett und bewegt sich in diesem Krankenhaus, als wenn das sein Wohnzimmer wäre. Und ich dachte nur so, Alter, ich bin hier in einem krassen Traum. Was ist denn los? Ja, also am Ende ist alles gut gegangen. Aber wir mussten dann halt natürlich noch zu der Frau und ihrem Ehemann uns dann da auch noch entschuldigen, dass wir in das Taxi gefahren sind und sind dann wieder zurück nach in unser Camp. Und das war unser kleiner Ausflug in die Zivilisation. Ich dachte nur so, Alter. Wenn ich das so erzähle, dann denke ich so, irgendwie ist das so surreal. Ich weiß auch nicht, ob man sich in diese Situation hineinversetzen kann. Aber das war krass. Wir waren so fertig. Savara und ich, wir waren so fertig. Und dann am nächsten Tag hatte ich dann meinen Drive? Ich weiß gar nicht. Ich habe da Walk gemacht am nächsten Tag, am nächsten Morgen. 5.30 Uhr ging es dann wieder los. Eine Person weniger. Und ja.
Man muss aber sagen, dieser Person geht's gut. Alles ist super. Und es ist nichts weiter Dramatisches.
Ach,
es
ist überhaupt nichts passiert. Am Ende ist auch gar nicht so richtig. Also, das war, glaube ich, eine Überreaktion, eine übervorsichtige Reaktion. Mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Aber das war so eine Situation. So eine Ausbildung ist nicht gefährlich und so weiter, aber wenn man halt eine Allergie gegen Insekten hat, dann ist das vielleicht auch einfach nicht das Richtige, muss man einfach dazu sagen. Ich finde es mutig, das so zu machen. Ich finde es aber auch ein bisschen verantwortungslos gegenüber den anderen Teilnehmern einfach und den Leuten, die im Moment, wenn was passiert, halt dann reagieren müssen und über ihren Schatten quasi springen müssen, beziehungsweise gar nicht so Schatten, sondern einfach, naja, was wir halt einfach gemacht haben. Aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis, so ein Krankenhaus von innen zu sehen und wie das so alles funktioniert und wie der da einfach so reingelaufen ist, als wenn das sein Wohnzimmer gewesen wäre, nachdem wir diese ganzen Dinge halt erlebt haben. Also krass. Ich war froh, als ich wieder im Busch war. Das war
du warst
so,
froh, wieder in der Wildnis zu sein?
Ich war froh, wieder in der Wildnis zu sein.
Ich war auch froh, dass ihr
keine
heile zurückgekommen seid und alles war gut. Ihr wart, glaube ich, erst um 10 oder so zurück.
Mhm.
Ja. Und ja, wie du gesagt hast, am nächsten Tag ging es los wieder. Bushwalks haben wir auch gemacht. Wir sind mittlerweile in Woche 3. Bushwalks, das heißt, wir sind zu Fuß durch den Busch gelaufen. Entweder sind wir mit dem Auto irgendwo hingefahren und dann ausgestiegen. Wir sind aber auch ein paar Mal vom Camp aus losgelaufen. Und auch das ist nicht unbedingt großer Teil der Ausbildung, aber wir hatten auch alle Lust, uns zu bewegen. Plus, wenn man zu Fuß unterwegs ist, sieht man nochmal ganz andere Dinge. Man nimmt die Natur nochmal intensiver wahr, hatte ich das Gefühl. Und wir sind zu Fuß auch relativ vielen Tieren begegnet, ne? Also wir sind Elefanten begegnet. Wir haben, glaube ich, so 8 Buschwanderungen innerhalb der 4 Wochen gemacht. Wir sind Elefanten begegnet, Büffeln, denen man ja nicht unbedingt begegnen möchte. Wir haben 2 Stachelschweine gesehen. Wir haben sogar die Bat-Eared Foxes gesehen mit ihren Babys. Das war krass. Und ich glaube, es war unsere zweite Wanderung, die wir nach unserem ersten, und jetzt wieder ein englischer Begriff, weil ich dafür keinen guten deutschen Namen habe, Sleepout, unsere Übernachtung im Freien, was wir auch gemacht haben. Wir haben 2-mal im Freien übernachtet. Dazu komme ich auch gleich. Auf jeden Fall sind wir auch den Flusspferden sehr nah gekommen. Erinnerst du dich? Und ich weiß, das war unsere zweite Buschwanderung. Von unserem Sleepout-Camp sind wir losgelaufen. Und ich muss sagen, was ich alles bis dahin erlebt und gelernt habe von anderen Guides auf den Safaris, die ich als Teilnehmer mitgemacht habe, war, oh mein Gott, niemals zu nah an ein Flusspferd ran. Das sind die gefährlichsten. Die sind auch wirklich gefährlich. Die töten sehr viele Menschen im Jahr. Ich glaube,
2000 im Jahr.
Ja. Und Sevar geht mit uns durch den Wald, durch auf die offene Ebene zu einem Wasserloch hinzu, wo waren da 30, 40 Flusspferde drin. Und ich dachte nur so, wow, das ist komplett gegensätzlich zu dem, was ich alles erfahren habe in meinen letzten 8 Jahren, 10 Jahren in Afrika, die ich immer mal wieder da war. Und es war der Wahnsinn. Ich glaube, mein Puls war die ganze Zeit auf 180. Aber Savar ist einfach ein unglaublich erfahrener Guide. Und er hat uns auch alles erklärt. Er konnte auch immer mehr oder weniger vorhersagen, was passieren wird, was die Tiere machen werden, hat uns beruhigt. Er hat uns erklärt, dass gleich dass das dominante Weibchen rauskommen wird. Es wird uns drohen, aber es wird sehr unwahrscheinlich sein, dass es wirklich das Wasserloch komplett verlässt und uns angreift. Und das ist etwas, was ich eigentlich schon vorher wusste, aber was mir nochmal mehr und mehr auf dieser Ausbildung bewusst wurde und was man immer im Hinterkopf behalten sollte, um ruhig zu guiden, was aber nicht dazu animiert sollte, die Tiere zu stressen oder unnötig nah ranzufahren. Aber kein Tier wird sich freiwillig in die Gefahr bringen und freiwillig angreifen und freiwillig sein Territorium oder sein Habitat verlassen. Und so war es auch bei dieser riesigen, das ist wirklich wie so ein U-Boot kam die da raus, riesigen Flusspferdekuh, die dann rauskam, uns gedroht hat, sich geschüttelt hat, kurz vorgesprungen ist und wieder rein ins Wasser. Und ich glaube, wir standen eine halbe Stunde an diesem Wasserloch, haben die Tiere beobachtet, fotografiert, gefilmt und sind dann weitergelaufen. Das war ein sehr intensives Erlebnis und es war das erste Mal für uns in dieser Region der Concession, die schnell zu unserer Lieblingsregion wurde und wo wir auch unseren allerletzten Sundowner verbracht haben.
Kudum.
Kudum.
Kudum. Ich habe mich eigentlich gefragt, weil du gerade Flusspferd sagst, das ist ja das deutsche Wort für Hippos oder halt Nilpferd. Aber warum nennen Deutsche das Pferd?
Das weiß ich auch nicht.
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, ne? Also der Scientific Name von einem Hippo ist.
Hat nichts mit Equus zu tun.
Hat nämlich nichts mit Equus zu tun.
Die sind auch nicht verwandt.
Also
nein.
Der Scientific Name eines Pferdes ist Equus caballus. Dann hast du, das ist den Scientific
Quagga
vom Zebra. Und Scientific Name of Hippos ist Hippopotamus amphibia, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Ja.
Hat aber nichts mit Pferd zu tun. Und wir nennen es Pferd. Aber wir reiten das auch gar nicht und nichts.
Nee, sieht auch überhaupt nicht aus.
Interessanter, einfach nur ein Nebengedanke, den ich gerade gehabt habe. Ja, genau. Also wie du gerade gesagt hast, Sleepaus auch mega cool, mega cool. Wir haben da
von
auch
denen haben wir zwei gehabt.
Ein Stachelschwein zum Beispiel bei unserer Schicht. Also wir haben beim ersten Sleepout haben wir beide die erste Schicht gehabt. Die war sehr angenehm.
Mhm.
Man muss dann immer im Zweierpaar 2,5 Stunden schichten.
Kommt drauf an, wie groß die Gruppe ist. Ne? Bei uns waren es 2,5 Stunden, damit wir die Nacht durchbekommen.
Wir hatten 3 Schichten.
Bekommen. Genau.
Und dann haben wir halt 7,5 Stunden Schicht quasi gehabt.
Also insgesamt, nicht wir alleine. Nee. Ja.
Und die mussten halt aufgeteilt werden. Ja. Wir haben dann so 2:30 Stunden, glaube ich, Schicht, jeweils eine Schicht gehabt. Wir beide immer zusammen. Und
das bedeutet, man bleibt wach, während der Rest der Gruppe sich in sein Zelt jeweils verabschiedet und schläft. Und man ist wirklich alleine da draußen in der Wildnis.
Genau.
Hört Tiere, muss alle 15 bis 20 Minuten mit dem Scheinwerfer strahlen, um zu gucken, ob auch nichts kommt.
Das war wirklich
sehr intensiv.
Das war
oder?
Wirklich irre. Der erste Sleepout war easy. Also wir haben ein Stachelschwein, also es ist cool, du sitzt da und dann alle 10 Minuten oder so, 15 Minuten, scheinst du quasi mit dem Scheinwerfer in der Ferne, wirklich richtig guter Scheinwerfer, mit dem du sehr weit scheinen kannst. Und ich weiß noch, wir haben gerade den Scheinwerfer ausgemacht und dann hörst du so und dann ist halt so, ich würde sagen, 20 Meter von uns entfernt, ein Stachelschwein
durchs Gras gelaufen.
Durchs Gras gelaufen. Und das war es eigentlich. Das war auch das Highlight, ich glaube, des ganzen Abends.
Bushbaby haben wir noch, glaube ich,
genau.
Gesehen. Und Janet ganz am Anfang.
Aber zweites Sleepout, das war viel intensiver. Erstens, weil wir wie nennt sich die Schicht? Graveyard-Schicht.
Wir haben die Friedhofsschicht übernommen.
Schicht,
so
ja,
haben wir sie getauft.
Das ist die zweite Schicht, die in der Mitte.
Die
weil
in
du
der
hast
Mitte.
Nur. Du hast 2,5 Stunden, je nachdem, wann du ins Bett gehst, vor deiner Schicht zum Schlafen. Und dann hast du nochmal so 2,5 Stunden nach deiner Schicht zum Schlafen. Ich konnte in der ersten Schicht sehr schlecht schlafen und in der zweiten auch
die
nicht wirklich.
Die zweite war so schnell vorbei.
Und entsprechend schläfst du halt einfach die ganze Nacht nicht wirklich. Aber die war intensiv, weil da war viel mehr los. Wir haben die ganze Nacht Elefanten gehört.
Das ist dieses Brummeln. Kannst du das nachmachen? Schwierig, ich wüsste gar nicht. Na, es ist so ein Grummeln, so ein tiefes Brummeln, Grummeln, was du in der Ferne hörst. Aber so fern waren die gar nicht. Also es war so eine, ich würde sagen, es war eine Herde rings um unser Camp.
Ich finde, das war jetzt nicht schlecht.
Es ist mehr so ein Gurgeln aber auch.
Hör mal genau zu. Nee.
Nee. Das ist mehr tiefer, hinten mehr, glaube ich.
Vielleicht spiele ich es irgendwann ab. Aber es ist halt eben so aber du spürst es.
Du spürst es, ja.
Das geht durch den ganzen Körper. Und darüber kommunizieren die Tiere übrigens auch, diese Elefanten. Über diese Vibration, die dann durch den Boden transportiert wird und dann über ihre Füße, die das alles diese Geräusche halt auf eine krasse Entfernung aufsaugen. Und natürlich Trompeten, natürlich auch. Das war auch, haben wir auch gehört. Und ich erinnere mich noch diesen einen Moment, wo wir halt nicht weit. Ich dachte kurz so, Savara, der hat in einem Zelt geschlafen, mit seinem Gewehr. hat er gekuschelt, für den Fall, dass irgendwas passiert. Und ich dachte so, vielleicht langsam, diese Geräusche, die kommen doch sehr nah. Und das war wirklich so, im Wald hinter uns habe ich es knacken gehört. Und dann in dem Moment hat man dann die Pavianne.
Die haben Alarm geschlagen.
Die haben Alarm
geschlagen. Sowas von laut.
Ey,
ich glaube,
so
es waren alle wach, bis auf eine, die hatte einen Schlaf, der ist göttlich, die hat nichts gehört. Und dann kam es aber freiwillig raus.
Ja, also, und dann, ich bin sofort, oh, die Paviane schreien. Also ich habe halt natürlich den Elefanten gehört, wie er durch den Wald gelaufen ist und halt eben die Äste geknackt haben. Und dann kam halt diese Paviane, aber ich bin sofort rausgerannt aufs offene Feld, um halt ein bisschen besseren Überblick zu haben über die unter den Bäumen quasi und habe nach einem Leoparden gesucht, weil das eigentlich so die einzige schlüssige Begründung sein kann, warum Paviane jetzt so schreien, weil der Leopard das einzige Raubtier ist, was halt eben auch hoch auf den Baum klettern kann, um halt so ein Pavian runterzuholen. Ein Löwe würde das zum Beispiel nicht machen, eine Hyäne würde das nicht machen, ne? Und also entsprechend wäre so der Pavian, der Leopard das Einzige, wonach man jetzt suchen würde. Ich habe aber nichts gefunden und Severa kam dann raus und ganz ruhig so, did you check for leopard? Ich so, I just did. I didn't see anything. I think I've heard an elephant over there. I heard the branches and that's why they alarmed. Er war so, okay, good night. Und dann hat er sich wieder ins Bett gelegt. Und heißt nicht, dass er kein Leopard war.
Nein.
Das heißt einfach nur, dass wir keinen gesehen haben und dass unsere Schlussfolgerung es war, dass die sich erschrocken haben durch die Äste und dann halt so Alarm geschlagen haben. Aber das war krass. Das war richtig laut.
Ja, sehr, sehr laut. Und ich muss sagen, diese Sleepouts, ich hätte gerne noch einen gemacht.
Ja.
Das war eine sehr intensive Erfahrung immer. Wir hatten vor allen Dingen beim zweiten Sleepout auch das Glück, dass wir einen sternklaren Himmel hatten und Sternbilder lesen konnten. Wir haben Sternschnuppen gesehen, wir haben endlich das Südkreuz gesehen und das sind auch Dinge, die man auf dieser Ausbildung lernt. Sternbilder lesen, mit Hilfe von Sternbildern wissen, wo Norden und Süden ist, um sich zu orientieren. Das war also, wir können jetzt auch alle Planeten unseres Sonnensystems, wir können in den Himmel gucken und wissen, wo Mars, Venus und Jupiter ist. Und das sind Sachen, ich finde es einfach cool, das zu wissen.
Voll.
Und wir sind jetzt in Woche 3. Ich glaube, der Sleepout war an dem Donnerstag.
Mhm.
An einem Freitag haben wir noch einen Drive als Guide mitgemacht. Und für Dienstag war unsere BQL-Prüfung geplant und für Mittwoch in Woche 4 unsere FGASA-Prüfung. Und ich glaube, ab Samstag haben wir gesagt, wir wollen nur noch lernen. Das hatten wir nämlich bis dato nicht wirklich gemacht.
Wir haben zwar unglaublich viel gelernt.
Aber wir sind nicht wirklich die theoretischen Lernmaterialien oder das, was wir aufgeschrieben haben und gelernt haben, durchgegangen, um es mehr oder weniger auswendig zu lernen und wirklich zu verfestigen, das Wissen. Man muss sich vorstellen, es ist einfach, das hörte sich jetzt alles vielleicht gar nicht so komplex, also schon komplex, aber was wir alles lernen mussten, war unglaublich. Also wir mussten alle Graben benennen können, die im Okavango-Delta und Botswana sind. Wir mussten erklären können, wie sich das Wetter zusammensetzt im südlichen Afrika, welche Fronten, welche Winde es gibt, was die bewirken, warum die wie entstehen, welche Gesteinsformen es
gibt. Tiefdruck- und Hochdruckgebiete.
Ja, welche Gesteinsformen es gibt, was das bedeutet, was da wachsen kann. Und wir reden
diese Gesteinsformen entstanden sind.
Genau, wir reden hier auch wirklich von wissenschaftlichen Begriffen, die wir lernen mussten. Und ich muss sagen, wir sprechen sehr gutes Englisch, aber das auch alles nochmal auf Englisch zu machen, ist auch nochmal eine andere Herausforderung, weil für jemand, der natürlich Englisch-Muttersprachler ist, dem sagen gewisse Worte eh was und die können sich das ableiten.
Convergence. Intertropical Convergence Zone. Was heißt Convergence. Das hat einen Begriff.
Ja, und das ist natürlich für einen Muttersprachler ein bisschen einfacher, weil er die Begriffe kennt.
Konvergenz.
Ja, weiß ich auf Deutsch
sagen,
auch nicht.
Konvergenz heißt.
Das mussten wir lernen. Wir mussten diverse Beschreibungen lernen, wie Tiere, was für Beziehungen die miteinander führen, welche Arten von Gruppen es gibt. Die sind ja auch alle unterschiedlich benannt. Während man beim Wildhund von einem Pack redet, ist es bei einer Hyäne ein Clan, beim Löwen Pride. Und das sind alles Sachen, die wir lernen mussten. Wir mussten von, ich glaube, 20 oder 40 Säugetieren die Größen, die Gewichte, die Schwangerschaftsdauer, das Lebensalter, das Durchschnittliche. Also wir mussten wirklich arsch viel lernen. Voll. Und das hatten wir zu dem Zeitpunkt. Wir sind an dem Samstag in Woche 3 noch nicht gemacht, so richtig intensiv. Ja,
das war wirklich krass. Und vor allem, also
wir mussten Diagramme lernen.
Wir mussten Froschlaute. Vögellaute. Wir mussten Vögel
die hatten
aussehen.
Wir ja dann,
in der Woche dann aber auch erst.
Nee, die haben wir in Woche 3 die Prüfung abgelegt. Frosche anhand von Gesängen erkennen, die Vögelgesänge.
Ich will noch mal einmal ganz kurz Vögel.
Also, Moment, und auch Schlangen anhand von Bildern identifizieren. Genau. 15 Insekten, die hatten wir alle abgehakt. Pflanzen hatten wir alle auf unseren praktischen Prüfungen abgehakt. Tierspuren hatten wir abgehakt auf den praktischen Prüfungen. Auch Tiercode musst du auch erkennen können. Wir mussten aber trotzdem noch alle Tracks lernen auswendig und die Größen der Tracks können. Gott, wir mussten können wirklich Pflanzenteile, wie die Blume, also das, was blüht, von einer Pflanze benannt wird. Was sind die männlichen Teile? Was sind die weiblichen Teile? Wie nennt man das?
Style.
Was für unterschiedliche Wurzelsysteme gibt es? Was für Blattsysteme? Was für Arten von Pflanzen? Was für verschiedene Insekten? Wie nennt man die Teile eines, die verschiedenen Körperteile eines Insekts, einer Spinne, eines Skorpions? Welche Schlangen haben welches Gift? Wie wirkt das Gift? Was muss man tun? Wie sieht das aus, der Biss? Also es ist unglaublich, was eine Menge an Wissen und Informationen wir lernen mussten.
Also aber auch hier Law in Tourism.
Welche Strafen es gibt, wenn man sich gegen die Regeln hält in verschiedenen Parks. Welche Parks, welche Tiere schützen sollen, insbesondere in Botswana. Was man haben muss, um als Guide arbeiten zu müssen.
Welche Annäherungszonen ein Tier hat.
Welche Zonen, was macht man, wenn sich ein Gast schwierig benimmt. Also alles Mögliche. Ich muss sagen, zu Beginn, als wir uns angemeldet haben und wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen und auch in der ersten Woche und auch immer noch in der zweiten und auch noch Anfang der dritten Woche, dachte ich, wie soll ich das alles mir merken? Wie soll das funktionieren? Das schaffe ich niemals. Das ist einfach so viel. Das ist so viel Wissen. Wir haben dann auch, erinnerst du dich, in der Gruppe mit Tobi. Tobi war ja neben uns beiden der Einzige, der die kompletten 4 Wochen gemacht hat und auch alle Prüfungen mit uns abgelegt hat. Und wir haben alle auch so diskutiert. Wir haben ja in der Schule gelernt, wir haben studiert. Aber man hat dann immer ein Fach und eine Prüfung zu Mathe, eine Prüfung zu meinetwegen Geschichte. Klar musstest du verschiedene Epochen können und verschiedene Länder und hier und da. Aber wir reden jetzt davon, dass wir 13 Themengebiete von Sternkunde über Pflanzenkunde, über Wirbeltiere, wirbellose Tiere, Säugetiere. Du musstest die Features von den Säugetieren, du musstest alles Mögliche können. Und ich kam mir so vor, wie als hätte ich mein Staatsexamen als Anwalt gemacht oder als Doktor oder ich weiß nicht was. Also so haben wir uns gefühlt.
Ich war maßlos überfordert.
Wir waren, glaube ich, alle maßlos überfordert und auch zu einem gewissen Punkt so verbittert oder ich weiß nicht was. Wir sind ja dann auch nicht mehr rausgefahren. Wir sind trotzdem um 4.45 Uhr aufgestanden, saßen ab 6 Uhr im Klassenzimmer und haben gelernt. Haben die Game Drives nicht mehr mitgemacht. Die anderen sind trotzdem noch rausgefahren. Bis zu einem Punkt, ich erinnere mich, Dienstagmorgen sollte unsere BQA-Prüfung sein. Und Montagabend, die letzten Stunden vor der Prüfung, habe ich gesagt, Leute, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt mit raus auf die Fahrt. Und wir haben uns alle entschieden, mit rauszufahren. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung, weil unser Gehirn war sowieso nicht mehr aufnahmefähig. Und wir haben wieder so neue Motivationen geschafft und wir haben am nächsten Tag alle unser BQA-Examen, es waren 1,5 Stunden angesetzt, ich glaube, wir waren alle nach 20 Minuten fertig, wir waren sehr gut, wir haben das alle sehr gut gemeistert und dann Mittwoch
zwischen 85 und 95%.
Genau, haben wir abgelegt. Man muss gleich vorweg, man muss 75% erreichen an Punktzahl, um die Prüfung zu bestehen. Und das gilt sowohl für die BQA als auch für die Vergaserprüfung.
Das war für mich auch so ein kleiner Schock. Weil, also ich habe ja gedacht so, okay, komm, also zumindest habe ich so früher gearbeitet in der Schule. 4- ist immer noch eine 4. Und auch wenn es nur befriedigend ist, ist es trotzdem bestanden.
Ja.
Und am Ende ist Schule eigentlich immer sehr einfach gewesen, weil wenn du einfach nur auf 4 und bestehen, dann kommst du mit allem durch. So minimal effort, maximum results. Und 75% ist einfach mal eine 2.
Ja, also weiß ich nicht, ob das ist.
Ich weiß es nicht.
Nee, ist glaube ich auch eine 3. Aber ich habe auch null Ahnung. Aber es ist, zuerst denkt man, oh ja, das ist ja easy. Dann denkt man, also ich weiß genau, meine Kurve war von, das kriege ich locker hin, zu, das kriege ich niemals hin, zu, das kriege ich auf jeden Fall hin, zu, ja, oh mein Gott, das werde ich nicht
wirklich
schaffen.
Aber so im 30-Minuten-Test, das war wirklich anstrengend. Ich glaube, ich war auch sehr anstrengend.
Wir mussten auch zum Beispiel Diagramme beschriften können. Da wurde uns dann einfach ein Grashalm aufgezeichnet und wir mussten die verschiedenen Punkte nennen. Internode, Inflorescenz, Rhizom und hier und da. Ja, weiß ich noch.
Stollen.
Ja. Du musstest erklären können, wie sich Frösche paaren, warum die Eier, du müsstest den Unterschied zwischen Fröschen und Kröten erklären. Also wirklich, ich könnte hier stundenlang einfach nur erzählen, was wir alles.
Unterschied zwischen Terrapin, Turtle und
Turquoise. Was wir gar nicht unterscheiden im Deutschen.
So. Also, Park.
Ja, und
Schildkröte, nicht Schildkröte?
Ja. Also das war unglaublich. Und wir haben am Ende auch richtig reingehauen, was Lernen angeht. Wir haben uns Karteikarten mitgenommen. Ich dachte auch, die nutzen wir nicht. Die haben wir genutzt. Wir haben jede einzelne Karteikarte beschrieben. Und jetzt muss ich zurück zu unseren wunderbaren Wildhunden kommen. War das vor unserer BQA-Prüfung noch? Der Nachmittag oder war das vor Vergaser?
Vor beide. Beide.
Ja, beide Male.
Beide Male Wildhunde gesehen.
Ja, die BQA-Prüfung hatten wir bestanden und ich erinnere mich, dass Bernie, das ist der Buchhalter von African Guide Academy, der aus Maun immer mal wieder ins Camp kommt, weil er einfach die Natur liebt. Und er hat die BQA-Prüfung mit uns mitgemacht und hat uns betreut. Und dann war das doch andersrum. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall an einem Tag wurden die Wildhunde morgens gesichtet und wir sind dann nachmittags auf jeden Fall raus und haben sie entdeckt.
Das
und
war unsere Vergaser, das war die letzte. Das
und haben morgens, unsere Karteikarten.
Morgens standen wir am.
Nein, darauf möchte ich nicht hinaus. Wir haben unsere Karteikarten mitgenommen und haben das Pack von 18 Hunden beobachtet, haben, ich glaube, 1,5 Stunden neben denen gewartet, bis sie zur Jagd aufbrechen. Und in diesen 1,5 Stunden haben wir mit den Karteikarten gelernt. Auf der Pirschfahrt haben beobachtet, wie die auf die Jagd losgegangen sind. Das war unglaublich zu beobachten. Wir sind also auch am Nachmittag vor unserer Gaza-Prüfung, den letzten Stunden, in denen wir hätten lernen können, sind wir rausgefahren. Und ich bin unglaublich dankbar für diese Entscheidung, die wir allesamt zu dritt getroffen haben, das zu tun. Und das möchtest du jetzt sagen, am Morgen unserer großen, großen Gaza-Prüfung, die mit fast 3 Stunden angesetzt war. Um 7 sollte es losgehen, um 6.45 Uhr waren Wildhunde bei uns im Camp. Das Rudel, das wir vorher beobachtet hatten und wir waren wieder so, das gibt's doch nicht. Und wir so, wollen wir nicht lieber raus? Wir brauchen die Prüfung nicht machen.
Sarah wirklich so, wir können die Prüfung auch einfach später schreiben. Wollen wir raus und schauen, wo die hinrennen, damit wir wissen, wo sie sind, weil
aber
die bewegen sich ja wirklich
wir
nicht. Und wir so,
wir wollen die Prüfung.
Die Prüfung einfach
wir sind dann aber, wir haben die Prüfung, ich glaube, alle in 1,5 Stunden abgelegt ungefähr. Sie war für mich deutlich, ich war schockiert, die erste Seite.
Oh,
ich war so, oh mein Gott, das schaffe ich nicht.
Oh Gott.
Oh, es ist ein bisschen schwieriger als BQI vom Gefühl gewesen, weil es so ein bisschen tricky Question waren und nicht nur Fragen mit einer Antwort von wegen, was für eine Beziehung haben die Tiere miteinander, sondern wirklich so, erkläre, was du besser machen könntest oder hier ist die Situation, was würdest du raus interpretieren, hier ist ein Bild, beschreibe, was du siehst. Also es waren sehr viele Fragen, wo man wirklich Zeilen schreiben musste und erklären musste und das war unterschiedlich zu BQA, wo du einfach nur eine Antwort geben musstest zu einer Frage. Entsprechend saßen wir auch länger da, haben aber dann abgegeben gegen 9, würde ich schätzen, und sind um 9:30 allesamt raus, weil ja die Wildhunde heute Morgen im Camp waren. Und wir haben sie auch wiedergefunden, ne? Nee, wir haben sie nicht gefunden.
Ja, doch. Das ist dann die Nummer, wo wir das neue Pack.
Nein. Wir sind nach der Prüfung am Morgen noch rausgefahren.
Achso, nee, da haben wir dann die Löwen und den Büffel, den toten
Büffel gefunden. Oh, wenn es Geruchsfernsehen geben würde, Alter, Leute, dann müsstet ihr abschalten. Ich hätte fast gekotzt. Wir haben einen Kadaver gefunden, einen Büffelkadaver, der schon voller Maden war. Oh, es war ekelhaft, wie das gestunken hat. Naja, auf jeden Fall war unsere Prüfung vorbei. Wir hatten noch keine Ergebnisse, weil Severa ist ja auch mit uns rausgefahren. Er musste die Prüfung ja checken. Und wir hatten Mittagessen im Anschluss. Und Severa hat dann auch sich verabschiedet und die Prüfung durchgegangen. Und der Plan war auch wieder an dem Abend rauszufahren, nach den Wildhunden zu gucken. Ich muss sagen, ich habe alle in der Zeit, in der wir da waren, für Wildhunde begeistern können. Auch Tobi, der anfangs immer war, oh Line, du mit deinen scheiß Wildhunden, war dann so Wildhunde. Also es ist wirklich eine faszinierende Tierart. Und der Plan war wieder um 16.15 Uhr loszufahren. Und ich glaube, um 16 Uhr hat er uns einzeln in sein Büro geholt, Severa, oder? Ich weiß noch, ich war im Zelt, hatte mich umgezogen, kam zurück und hörte nur so, Sebastian, komm hier. Und ich dachte so, oh Gott, so eine strenge Stimme, oh mein Gott. Und der sagt uns das nicht zusammen, sondern einzeln und wir sollen da in das dunkle Büro reingehen, oh Gott. Und dann bist du rein.
Ich dachte.
Und ich habe Tobi nur angeguckt und ich so, Tobi, warst du schon? Er so, er ist der Erste.
Ich dachte, ich habe es voll verkackt. Ja. Und es ist so, ich habe ja auch einen Vlog. Oder ich habe zumindest die Kamera gesprochen, ich weiß nicht, aber ich weiß auch noch nicht, wie ich es veröffentlicht werde. Aber ich weiß, dass ich aus dieser Prüfung rausgegangen bin und total beflügelt. Also, wie du gerade gesagt hast, am Anfang, als ich die erste Seite gelesen habe, dachte ich so, what the fuck, shit, das wird gar nichts. Das ist einfach, weil Vergaser, du hast ja ganz kurz angesprochen, ist ja mehr so Essay-Style und BQA ist mehr so kurze Antworten. Und BQA haben wir bestanden alle. Aber es war einfach so, es waren 25 Seiten, glaube ich, Prüfung. Und ich dachte, das wird nichts. Und als ich dann fertig war und es abgegeben habe, da war ich eigentlich ziemlich beflügelt. Da war ich so,
wir waren also, ach, das haben wir geschafft.
Voll gut. Und dann im Laufe des Tages bin ich von, hey, cool, ich glaube, das habe ich bestanden, zu
unerträgliches Scheiße. Ich hab's
wenn ich
dann,
jetzt nochmal drüber nachdenke, was ich da beantwortet habe und was
ich da
beantwortet
habe. Das habe ich falsch gemacht. Scheiße. Und dann bin ich so, Punkte weg.
Also ehrlich gesagt glaube ich, dass ich das von ziemlich gerockt zu ziemlich verkackt habe.
Ja, du warst nicht mehr so erträglich am Nachmittag. Das war so richtig Depri.
Ich war so richtig so, ich habe versucht zu schlafen.
Es war eine angespannte
sehr, sehr
Stimmung.
Sehr angespannt. Mhm.
Und dann hat er dich in so mit seiner strengen Stimme so irgendwie.
Dann hat er mich dann in sein Zimmer gerufen. Dann hat er gesagt,
zitiert.
Okay, Sebastian, 91% Und ich so, what, 91% fail? Also, no, 91% pass. Und ich so, oh, ich weiß noch. Mir ist alles. Weil das Ding ist halt, das baut ja alles aufeinander auf. Also alle Komponenten, diese praktische Prüfung, die wir halt 4-3 Wochen lang geführt haben, BQA und Vergaser. Wenn du eine verkackst, verkackst du alles. Du brauchst also alle drei bestehen, um halt eben halt dein Zertifikat oder deine Zertifikate zu bekommen. Kommen wir gleich nochmal zu. Das ist ja der große Vorteil an dieser Ausbildung, die wir da gemacht haben, ist, dass wir halt, oder bekommen wir jetzt zu, dass wir halt ein Zertifikat, dass wir einfach BQA ausgebildet haben und dass wir bei Vergaser halt auch die Ausbildung gemacht haben.
Die Geschichte ist nämlich die, wir mussten auch die Vergaser-Theorie bestehen, weil das bei uns so geregelt wurde, dass wir nicht die komplette BQA-theoretische Prüfung abgelegt haben, weil die sich überschneidet mit der Vergaser-Prüfung. Also haben wir nur einen Teil der BQA-Prüfung abgelegt, die spezifisch für unsere Region war.
90 Fragen waren es, glaube ich.
Genau, nur 90 statt 230, weil die anderen Fragen mit abgedeckt wurden durch die Vergaser-Prüfung. Das bedeutet, dass selbst wenn wir BQA bestanden haben, ohne die Vergaser-Prüfung nicht die BQA-Qualifizierung bekommen hätten.
Und das war halt eben, das war schon ein echt großer Druck. Und also, Ende vom Lied ist also 91%. Und mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen.
Du bist rausgelaufen und hast gesagt, 91%. Ich so, no way, wie geil ist das denn?
Ich konnte es nicht glauben. Also ich dachte, Während ich, wie gesagt, am Ende meiner Prüfung dachte, okay, cool, bestanden, dachte ich halt kurz bevor er mir das Resultat sagt, dachte ich, voll verkackt. Und dann
ich war auch
91%, voll gut.
Gleichermaßen angespannt, weil er euch, also anstatt einfach allen zu sagen, ihr habt, wir haben alle bestanden, alle in die Runde zu sagen, hey, Glückwunsch, ihr habt bestanden, hat er uns halt alle einzeln reingeholt. Und ich dachte so, na gut, wenn er das einzeln macht, dann werden es wahrscheinlich
irgendwer
nicht die besten
halt,
Neuigkeiten
halt
sein.
Haben.
Genau, so denkt man dann. Dann kam Tobi als nächstes, ich war die Letzte. Tobi hatte auch bestanden, dann kam ich rein. Und es war ja wirklich dieses dunkle kleine Büro, das die da haben. Und ich gehe rein und Silver hat so, holt die Papiere raus, guckt mich an, streckt mir seine Hand entgegen und sagt, Congratulations. Und ich so, okay, okay. Ja, und auch ich hatte bestanden mit 93%. Also wir haben sehr gute Ergebnisse erzielt. Und ich weiß noch, ich bin da raus, ich habe gezittert.
Ich auch. Dieser ganze
war
Druck.
Völlig fertig. Und irgendwie, ach, es war gigantisch. Wir waren alle glücklich, wir hatten alle bestanden. Und das Coole war auch, ich weiß noch, wie wir an dem Abend rausgefahren sind und Megan, eine andere Teilnehmerin, die auf Enrichment da war. Also man kann an diesem Kurs auch teilnehmen, ohne Prüfung abzulegen. Und dann nennt sich das Enrichment, also es ist einfach zur Weiterbildung. Und die war da, ohne Prüfung abzulegen. Und die hat irgendwas gefragt. Und dann hat Severa geantwortet, why do you look at me? You have 3 more guides here. Und das war so, ja stimmt, wir sind jetzt zertifiziert und ausgebildet. Und das ganz Besondere an diesem Abend ist, wir sind nochmal rausgefahren, wollten nochmal das Rudel suchen, hatten eine Vermutung, wobei man eigentlich fast gar keine Vermutung haben kann bei diesen Tieren, weil die so unglaublich große Distanzen zurücklegen an einem Tag und riesige Gebiete haben, in denen sie heimisch sind, nicht kleine Territorien oder große wie Löwen und Leoparden, sondern halt wirklich verschiedene Gebiete und Konzessionen im Delta auch ablaufen. Ja, und wir hatten aber nochmal die Mission, wir waren alle beflügelt und wollten alle nochmal Wildhunde sehen und sind losgefahren Richtung Nordwesten, Richtung Monkey Pools, ja?
Mhm.
Und wollten da auch unseren Sundowner zu uns nehmen. Schöner Ort. Und ich erinnere mich, wir haben geparkt. Wir hatten da schon mal den Sonnenuntergang uns angeschaut. Ich bin hinter den Termitenhügel verschwunden. Wollte mich gerade hinhocken, hatte gerade schon meine Hose geöffnet und habe was gehört. Und dachte so, das waren doch Wild Dogs. Das höre ich doch gerade. Das sind doch, Wild Dogs machen nicht so Hundegeräusche, sondern die quieken so. Mhm. Kannst du das nachmachen? Jetzt frage ich dich immer, kannst du das nachmachen? Sebastian kann sehr gut Moskitos nachmachen. Aber Wildhunde? Nee, kann ich überhaupt nicht. Ich kann sowas gar nicht.
Das ist so. Mal ganz kurz, ganz kurz.
Ja, so in die Richtung. Und das habe ich wahrgenommen. Und ich so, ich wollte gerade.
Quiepen, so.
So ein Fiepen, so ein, ja. Also man würde man, wenn man das Geräusch hört, würde man das nicht mit einer Hundeart in Verbindung setzen. Auf jeden Fall hatte ich das gehört, habe sofort meine Hose hochgezogen, hatte noch nicht den Knopf zu, noch nicht den Gürtel zu, noch nicht den Hosenstall zu und bin rausgeprescht und habe geschrien, Wildhunde, Wildhunde, Wild Dogs, did you hear it? Und keiner hat irgendwie erstmal reagiert und keiner hat es zu hören gescheint und ich so, ich habe das doch gerade gehört. Und ich so, I've heard them, Wild Dogs. Dann haben sie sich umgedreht und Severas typische Antwort, are you sure? Und ich so, yes, pretty sure. Und dann waren wir kurz ruhig und man hat es gehört und wir haben es alle gehört und let's go. Und wir hatten gerade die Drinks, glaube ich, rausgepackt.
Wir haben die Drinks noch irgendwie in der Hand und es war wirklich so, okay, den Tisch hochpacken, vom Wagen hochpacken.
Zack, zack. Und wir sind dann
ins Auto.
Das Geile ist ja, wir sind wirklich, wie Sebastian schon gesagt hat, alles Gleichgesinnte und alle wollten dann natürlich, scheiß auf den Sundowner, let's go. Und wir haben diese Wildhunde gefunden und die beobachtet, die kamen sehr nah an unser Auto. Wir haben gesehen, wie sie wieder auf die Jagd aufgebrochen sind. Es war ein Riesenrudel, wir haben 15 Tiere gezählt und nach wurde uns bewusst, dass es sich um ein neues Rudel handelt. Und das ist eigentlich so das schönste Geschenk, finde ich, für mich von dieser Ausbildung. Wir haben ein neues Rudel in dieser Concession identifiziert. Eins, was noch nicht dort gesehen wurde. Eins von 15 Tieren haben wir mindestens gezählt, was etwas so unglaublich Besonderes ist und was uns alle, glaube ich, richtig glücklich gemacht hat, nochmal zum Schluss.
Ja, das war wirklich ein gigantischer Art, diese Ausbildung abzuschließen. Und es ist krass. Also wir sprechen jetzt seit über 2 Stunden, 2,5 sogar. Und wir könnten mindestens nochmal das Doppelte sprechen, weil wir so vieles noch nicht erwähnt haben.
Ja, also
wir haben Begegnungen
mit
den Elefanten nicht erwähnt.
Ja. Wir durften nämlich zum Schluss auch den Tracker Seed nutzen.
Wirklich krass waren. Die wirklich richtig krass waren. Wir müssen sie auch gar nicht also alle krass erwähnen.
Ihr müsst diese Ausbildung selber machen und solche Begegnungen selber.
Die Begegnung haben. Mit den Büffeln, als wir gelaufen sind und uns erschrocken haben. Oder wo wir pinkeln wollten und auf einmal ein Nilpferd hinter uns war. Und. Es gibt einfach so unglaublich viel,
so
was
unglaublich
man alles nicht
erlebt.
In einen Podcast, auf Instagram, auf YouTube, in einem Blogpost, vielleicht in einem Buch, aber wahrscheinlich auch nicht. Es ist einfach so unglaublich, was wir da erlebt haben, dass man es wirklich, wirklich mal nachmachen muss und selber erleben muss.
Man muss auch nicht gleich eine Ranger-Ausbildung machen. Es gibt Kurse, wo man eine Woche reinschnuppern kann, 2 Wochen, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Wir hatten es, glaube ich, in der ersten Folge schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir es in der zweiten jetzt, für die erste vielleicht nicht zu dem Abenteuer gehört haben. Wir haben die Ranger-Ausbildung über Neducate gebucht. Neducate bietet super viele verschiedene Weiterbildungsprogramme im südlichen Afrika, in Kenia, Namibia ist, glaube ich, gar nicht dabei, nein. Botswana, Südafrika, aber auch in Südamerika. Wir haben letztendlich uns fürs Okavango, fürs Kwapa Camp mit der African Guide Academy entschieden. Und wirklich, wenn man nicht viel Zeit hat, man kann auch nur für eine Woche darunter.
Ja.
Ich würde jedem empfehlen, diesen 4-Wochen-Kurs zu machen. Jeder, der nur ansatzweise, und das kann ich, glaube ich, davon ausgehen, bei unseren Hörern hier, Natur- und tierbegeistert ist, es ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Es ist unglaublich toll. Ich werde, glaube ich, für die Ewigkeit von dem, was wir da gelernt haben, zehren. Ich weiß, dass du auch schon während des Kurses eigentlich entschieden hast, einen weiteren Kurs zu belegen. Mal gucken, ob wir das tatsächlich
unterbringen können.
Also
mein Plan ist es wirklich, jedes Jahr eine kleine Ausbildung
eine weiterbildende Reise zu machen.
Und am liebsten immer über Weihnachten und Silvester, wenn es geht. Aber es gibt ja als nächstes, gibt es ja Trails, was man machen könnte.
Da zertifiziert man sich quasi, um als Backup-Guide bei Buschwanderungen zu laufen.
Und ich hab schon ein paar andere Sachen rausgesucht, ehrlich gesagt. Es gibt noch viele Dinge.
Das hast du noch
aber,
gar nicht mit mir geteilt.
Eine Sache, die ich noch mal kurz so durchgehen wollte.
Ja.
Ich hatte auf Instagram mal so gefragt, was die Leute so interessiert, welche Fragen wir auf jeden Fall beantworten müssen. Und ich habe auch in der ersten Folge ganz kurz gesagt, dass diese Reise teurer ist als zum Beispiel das, was wir damals in Südafrika gebucht haben. Und wir haben das auch nochmal nachgeschaut. Und das stimmt zwar auf den Tagespreis, aber auf die komplette Reise stimmt das halt eben nicht so ganz.
Vielleicht, wenn ich dich unterbrechen darf, würde ich jetzt nochmal zusammenfassend ganz kurz erklären, was wir für eine Ausbildung gemacht haben, warum und was für andere es gibt mit der gleichen Zertifizierung eigentlich. Also was wir für ein Zertifikat erhalten haben, ist ehemals, und so nennen wir es jetzt auch, weil das ist das Bekannte, ist der Field Guide Level 1. Und das ist ein bisschen confusing, weil es heißt gleichzeitig, hast du es gerade auf, mein PC hat sich nämlich schon runtergefahren.
Also wir haben Apprentice Field Guide.
Genau, heutzutage heißt es nämlich, kannst du es nochmal nennen?
Apprentice Field Guide.
Apprentice Field Guide und es ist letztendlich die FGASA NQF 2. Das ist alles ein bisschen durcheinander, weil es Field Guide Level 1 gewesen, aber es heißt NQF 2. Das ist die FGASA-Zertifizierung, die wir gehabt haben. Und dieser Kurs ist eigentlich von den meisten, wird er als 55-Tage-Kurs angeboten, also 2 Monate, die man macht. Es gibt neben der African Guide Academy.
Ich kann ja mal eben kurz bei Neducate.com.
Neben der African Guide Academy, die in Botswana im Okavango-Delta mit dem Kwapa Camp agiert, gibt es zum Beispiel noch, das ist eigentlich, da stoßt man immer drauf, wenn man danach sucht, Eco Training, sehr großer Anbieter mit mehreren Camps in Südafrika, Botswana und Kenia, aber hauptsächlich Südafrika in der Krüger-Gegend, die diesen Kurs auch anbieten von Fegasa. Und der dauert halt eigentlich immer 55 Tage, 2 Monate. Und jetzt auch um den Preis zu nennen, so, da liegt man bei 2 Monaten, was natürlich, wenn man es auf den Monat runterrechnet, den günstiger und, ist. Ja, der kostet ab 7.000 Euro. Genau. Ne? Und das, was wir gemacht haben, ist letztendlich dieselbe Ausbildung in 29 Tagen, also in einem Monat. Und die kostet, glaube ich, ab 7.400 Euro.
Aktuell 7.400. Und das ist natürlich halt, diese Preise, die gehen natürlich hoch. Ne? Jedes Jahr wird das wahrscheinlich irgendwie teurer werden.
Wir haben weniger bezahlt letztes Jahr noch.
Genau. Deswegen Preise, also ab aktuell 7.400, unsere Ausbildung, die andere für 55 Tagen ab 7.000.
Letztendlich ist es aber dieselbe Ausbildung und somit eigentlich fast derselbe Preis. Ne? So,
aber für 7.000 hast du eine Ausbildung für Gaza?
Darauf wollte ich jetzt noch hinaus. Der Unterschied zwischen den Kursen, den wir gemacht haben, also einmal die 55 Tage mit Echo Training bei African Guide Academy in Botswana im Okavango Delta, 29 Tage. Was wir, glaube ich, ein paar Mal erwähnt haben, man muss allerdings vorher, man bekommt sogenannte Hausaufgabenhefte, Workbooks, 13 Stück, die man bei der 55-Tage-Ausbildung vor Ort in diesen 55 Tagen ausfüllt und durchgeht. Und bei der 29-Tage-Ausbildung, die wir gemacht haben, muss man diese Workbooks vorher machen, weil man sonst keine Zeit hat. Und das ist das, wie es überhaupt nur möglich gemacht werden kann, dass man es in einem Monat schafft, anstatt in 2.
Ja.
Das ist so der größte Unterschied. Der nächstgrößte Unterschied ist dadurch, dass wir diese Ausbildung, es ist auch nur die African Guide Academy, soweit ich weiß, die das in diesem Monat anbietet, in dieser verkürzten Form. Plus dadurch, dass wir in Botswana waren, hatten wir noch die Möglichkeit, uns zusätzlich für die Ausbildung von der Botswana Qualifications Authority anzumelden. Somit haben wir also nicht nur die Fegasa-Zertifizierung erreicht, sondern auch die BQA-Zertifizierung. Wir sind also somit gesehen für Südafrika und Botswana zertifiziert. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Was möchtest du sagen?
Also nochmal, was bringt uns das Ganze?
Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man wirklich, wenn der Traumberuf sein sollte, Ranger zu sein und als Natur- und Field Guide zu arbeiten, ist das nicht so leicht als Ausländer. Das muss man wirklich straight away sagen. Es ist mehr eine persönliche Bereicherung. Für uns natürlich, wir arbeiten auch als Reiseveranstalter, wir führen Gruppen in südliche Afrika. Wir können das Wissen teilen. Wir haben aber jetzt auch nicht die Ambition, wirklich in einer Lodge als Guide zu arbeiten. Und es ist auch wirklich nicht unmöglich, aber man muss es auf den Punkt bringen, schwierig als Ausländer, als Nicht-Südafrikaner und auch vor allen Dingen in Botswana ist es nochmal schwieriger, was auch völlig in Ordnung ist. Da werden natürlich Einheimische absolut bevorzugt.
Was ja auch richtig ist, ne?
Ist absolut richtig. Und es ist nicht so leicht, als Ausländer wirklich den Job da zu bekommen, aber es ist nicht unmöglich. Das für alle gleich hier straight away, aber wo ein Wille, da ein Weg und es ist nicht unmöglich. Und auch da muss ich sagen, bietet, glaube ich, Netucate auch eine tolle Beratung im Anschluss, wenn man dann wirklich gesagt hat, boah, was soll ich zurück in meinen Job? Ich möchte das für immer machen. Da hat man die Möglichkeit, sich toll beraten zu lassen, wie es weitergehen kann. Es gibt neben dem Field Guide Level 1 auch den Professional Field Guide, der von Echo Training angeboten wird, wo man fast ein Jahr eine Ausbildung macht und da auch in dem Rahmen die Zertifizierung erreicht, die wir erreicht haben, plus eine Trails Guide Zertifizierung, plus weitere Spezialisierungen und auch ein Praktikum in der Lodge macht. Also da für die Leute, die ein Sabbatical machen wollen oder wirklich noch mehr Zeit und noch intensiver, es gibt verschiedene Kurse, verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns halt für AGA, Botswana und das Okavango-Delta entschieden, weil wir die Region einfach absolut geil finden. Diese verkürzte Zeit für uns genial war. Wir können uns nicht 2 Monate Zeit nehmen. Wir hatten sogar überlegt, den Kurs auf jeweils 2 Wochen aufzuteilen, weil die Möglichkeit gibt es on top auch noch bei AGR, was natürlich genial ist. Wir würden empfehlen, auf jeden Fall die 4 Wochen durchzumachen. Wer es nicht kann, gibt die Möglichkeit 2x2 Wochen. Weiterer Vorteil, vor allen Dingen, wenn man als Paar wie wir unterwegs ist, man hat ein Zelt mit einem eigenen Badezimmer. Die meisten anderen Camps, da gibt es Gemeinschaftsbäder, die man sich mit den anderen Teilnehmern teilt. Es gibt maximal, wenn ich das richtig verstanden habe, von unseren Trainern 2 Gruppen, die pro Kurs da sind, und die sind jede Gruppe maximal 8 Teilnehmer. Also wir waren nur zu 5, was wirklich eine mega kleine Gruppe, sehr intim, sehr intensives Lernen. Wir haben uns auch fürs Camp entschieden, weil es sollte Satelliten-Internet geben, und es gab es auch. Also wir konnten Nachrichten, WhatsApp schreiben. Wir haben ja auch einen Hund, den wir zurücklassen. Da wollen wir natürlich wissen, wie es dem geht. Wir haben ein Unternehmen, was wir führen. Wir konnten ein paar E-Mails schreiben, aber man kann jetzt nicht großartig, also arbeiten auf gar keinen Fall, aber um Kontakt zu nach Hause zu halten, reicht's. Finde ich
zum Beispiel
großen
Tobi
Vorteil.
War das ja auch so, der ist seit Jahren auch in der Beziehung, ist alleine nach Afrika, und er konnte halt mit seiner Freundin in Kontakt bleiben und über WhatsApp und sogar zwischendurch, wenn halt nicht so viele Leute halt am Handy waren, sogar über Satelliten-Internet telefonieren. Das geht, das ist limitiert, das ist auch nur ein paar Stunden im Tag.
Aber es reicht, nicht aus der Welt zu verschwinden. Wobei ich sagen muss, es ist natürlich auch gut, mal keinen Internetempfang zu haben.
Voll, ehrlich gesagt, ich fand's gut, es zu haben, einfach weil ich halt die ein oder andere Instagram-Story hochladen konnte für uns, aber halt eben auch die ein oder andere E-Mail. Wenn jetzt irgendwie was ganz Krasses passiert wäre, also wie jetzt zum Beispiel auch Amazon, da konnte ich jetzt tatsächlich nichts machen, aber dann hätte ich ein bisschen drauf reagieren können.
Ja, für uns war es so ein Punkt, okay, es gibt Internet, wir fahren hin, das ist gut für uns. Das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen das Camp. Aber eigentlich war es hauptsächlich die Ausbildungsart und die Länge, die uns überzeugt hat. Plus, dass wir in der Hälfte der Zeit auch noch 2 Qualifizierungen schaffen. Das fanden wir irgendwie ziemlich geil, muss ich sagen. Und das Okavango Delta ist für uns einfach das Nonplusultra, einer der schönsten Orte, den wir gesehen haben. Wildhunde, das Camp ist wirklich magisch gelegen, es ist genial. Und ich muss sagen, etwas, was AGA auch richtig toll macht, pro Gruppe, ich glaube pro Gruppe internationaler Teilnehmer wird ein Einheimischer gesponsert. Und das ist etwas, das ist eine Arbeit, die ich total toll finde, die wir auch dahingehend dann unterstützen, ist halt wirklich, dass somit auch sichergestellt werden kann, dass Einheimische, die müssen ja genauso diese Preise zahlen, glaube ich, ne?
Ähnliche Preise, ja.
Ähnliche Preise. So wird halt sichergestellt, dass auch Einheimische, die nicht die finanziellen Mittel haben oder die noch am Anfang ihrer Karriere wirklich stehen und noch nicht gearbeitet haben in einem anderen Bereich und Geld sparen konnten, die kriegen so die Möglichkeit, diese Ausbildung zu haben und eine Karriere als Ranger oder Guide zu starten. Das finde ich einfach total toll. Was hattest du da gesehen? $50.000 genau. Wurden letztes Jahr so gesponsert.
2021,
ne?
Also, wurden über $50.000 Dollar quasi
an
gespendet,
Wert,
an Wert. Beziehungsweise über $50.000 wurden halt Menschen aus dem Delta als Trainees oder als Schüler angenommen
ausgebildet,
und
ja.
ausgebildet. Ja. Denn das ist ja genau das. Also wir als Ausländer, wir gehen dahin, wir bezahlen diesen Preis, lernen und haben diese unglaublich geile Zeit und gehen dann nach Hause und können halt so über einen Podcast oder halt Freunden erzählen, wie toll es ist und wie wichtig es ist, das Delta zu wahren. Aber die Leute vor Ort, auf die kommt es an. Die sind die Gatekeeper des Deltas, die dafür sorgen, dass diese Wildnis tatsächlich auch noch in vielen, vielen Hunderten von Tausenden von Jahren noch die ist, die wir heute haben. Oder eine bessere. Und die Leute heißt es und gilt es auszubilden und zu fördern und zu unterstützen. Und deswegen finde ich das eine richtig, richtig coole und geniale Sache, dass die das so machen.
Ja, also du hast es auf den Punkt gebracht. Und ja, das ist auch so ein Punkt, weshalb wir dieses Camp echt toll fanden und die Ausbildung. Und ich glaube, das sind auch so die wichtigsten Punkte, oder? Warum
ja,
wir.
Ich muss dann nochmal zu dem Punkt dazu sagen, weil also jetzt nehmen wir einfach die letzten 2 Jahre, ne? Also ihr als Zuhörer, Corona. Das ist das Schlimmste, was die Tourismusindustrie durchgemacht hat. Ich würde sagen, ever. Keine Rezession, keine globale Wirtschaftskrise war so schlimm wie Corona, wo einfach alles zum Stillstand gekommen ist und die Leute trotzdem halt überleben müssen, trotzdem irgendwie Geld verdienen müssen. Früher bei einer Rezession, da wurde ja trotzdem gereist. Also gibt es ja immer noch Leute, die Geld haben und trotzdem reisen. Aber wenn alles stehen bleibt und kein Geld mehr mit Tourismus verdient werden kann und trotzdem halt eben so ein Riesenareal wie das Okavango-Delta oder halt die Reservate, die müssen ja trotzdem instand gehalten werden. Und wenn halt kein Geld da ist, dann gehen die Leute halt dahin zurück, was sie halt kennen. Wenn ich kein Geld habe, um mir im Supermarkt was zu kaufen, dann gehe ich halt in den Busch und lege eine Falle und schnapp mir einen Elefanten oder fange mit Wilderei an und Stoßzähne oder mit Rhino-Poaching und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, wenn ich jetzt aber ausgebildet bin und weiß, wie wichtig jedes dieser Tiere für das Gleichgewicht des Deltas ist, dann mache ich das halt nicht. Und wenn ich halt ausgebildet bin und diese Nachricht weiterhin verbreiten kann vor Ort, dann überzeuge ich vielleicht den einen oder anderen, das nicht zu machen und andere Möglichkeiten zu suchen und zu finden, wie man halt über die Runden kommt. Und das gilt es halt eben zu schützen, zu wahren, zu fördern, damit diese Dinge halt einfach weiterhin nicht passieren bzw. zurückgehen, denn sie passieren ja nach wie vor nicht überall im südlichen Afrika. Deshalb haben wir ja nur noch so wenig Elefanten, so wenig Löwen und so weiter und so fort. Genau. Ein wichtiges und schweres Thema, finde ich. Aber deswegen finde ich so cool, dass African Guide Academy da so viel Geld in die Hand nimmt jedes Jahr und so viele Leute ausbildet vor Ort, weil das halt eben so extrem wichtig ist.
Ja, also wirklich mega. Unsere Ausbilder JC, den wir die ersten 1,5 Wochen hatten, mega cooler Typ, Sevara, mein Gott, was der für ein Wissen hat.
Unglaublich. Der hat mir gerade übrigens gerade eben geschrieben. Schau mal, ich spiele mal eben kurz eine Nachricht ab, zum Beispiel von einem meiner letzten Drives. Das ist nicht Pre-Activity Drive, sondern Pre-Drive Briefing.
Safety Briefing.
Safety Briefing.
You already taking pictures of the sunset?
Warte, so.
I don't want to get up so you can see the sunset. You can all hear me?
Yep.
Your voice is good? Okay. Now, there are a few things to consider or remember while we are driving. First thing, never stand up. When we're driving, stay seated. When we are deciding, stay seated, please. Keep your voices to a minimum. We don't want to scream too much. Doesn't mean you can't talk amongst each other. Also, when I'm deciding, I would like to ask you to keep your voice very low. We don't want to disturb the animals. Make sure is to stay hydrated at all times. Drink a lot of water. You will notice it's a little chilly in the morning. But you will lose a lot of water. Your body will lose a lot of water. So please stay hydrated.
So bla 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 bla. Das ist halt eben
Hast du noch das vom Tracking,
Dann hat er mir gerade noch mal ein anderes Video geschickt, genau, wo wir halt, Lina erklärt jetzt hier in dem Video, was wir da sehen.
Has everyone seen our tracks down here, which are going all the way the road we are following right now? Based on what we see on these tracks, we see 3 lobes, 4 toes. We don't see any claw marks. Based on the size and how the toes are spread, I would say it's a leopard. It's actually a male leopard because they are quite big. And usually we would only see the tracks going all the way like they are here and here. But right here at that bush, we see a different behavior. We can actually see how that leopard stopped here and was scent marking that very tree. So it was patrolling its territory and was marking this very plant to show other leopards, this is my area, this is my territory. We don't see that often, that prominent. So this is a very, very rare and really cool sighting, I think.
Genau, also so jetzt könnt ihr so ungefähr euch vorstellen, also das ist jetzt wirklich ein Video, was Sevara und Trina gefilmt hat und der hat es mir gerade jetzt gerade geschickt, während wir diesen Podcast aufnehmen. Was man halt einfach so alles, beachten, bedenken muss und dann eben alles irgendwie so cool rüberbringen.
Ich glaube, ich bin hier immer noch mit offenem Mund und grinse und deine Augen strahlen das auch immer noch aus. Ich will gar nicht zum Abschluss kommen, aber ich glaube, wir müssen zum Abschluss kommen. Wir haben ja auch schön abgeschlossen mit unseren Wildhunden, dem neuen Rudel, das wir identifizieren konnten. Damit, wie toll es ist, dass AGA immer einen Einheimischen sponsert pro Gruppe. Ich glaube, wir haben klar gemacht, warum wir uns für diese Ausbildung entschieden haben, für dieses Camp, für diesen Anbieter. Nochmal, wir haben es über Netucate gebucht, uns da echt toll beraten lassen. Es gibt nun mal super, super viele verschiedene Ausbildungswege, verschiedene Camps, verschiedene Orte, an denen man das machen kann.
Ich würde ehrlich gesagt, wenn ich an eurer Stelle das machen würde und ihr euch jetzt interessiert, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, oh, ich möchte jetzt unbedingt das machen, was Lien und Sebastian gemacht haben, sondern ich würde einfach mal schauen, was diese Plattformen wie jetzt Netucate anbieten und die einfach mal fragen, was für euch, eure Zeit, euer Budget, euer Interesse, ja, das richtige Camp ist. Weil ihr könnt es in Südafrika machen, wo es ganz, ganz viele Camps halt gibt. Ihr könnt es in Botswana machen. Es gibt in Kenia zum Beispiel auch solche Möglichkeiten. Daniel und sein Team sind da wirklich die beste Plattform quasi oder Anlaufstelle, um euch beraten zu lassen. Denn hätte Daniel uns nicht beraten, wären wir nicht bei Quabak gelandet.
Wir wären nicht im Dezember hingereist. Toll im Dezember.
Also er hat gesagt, Mücken, ja, aber nicht so schlimm. War es auch nicht. Hitze, ja, aber ist bearable. Außerdem hat er gesagt, das haben wir nicht auf dem Plan gehabt, zum Beispiel Dezember, Jungtiere, ne? Rainy Season, die ganzen Impalas werden geboren und Elefanten werden geboren und das ist was wirklich ganz, ganz Besonderes. Und außerdem dieses Grün, satte Grün.
Oh mein Gott,
was halt
landschaftlich.
Wo sich halt eben diese Löwen von absetzen, ne, farblich.
Ja,
und es nicht eben alles eintönig ist.
Also ich glaube, jede Jahreszeit hat etwas Besonderes, immer Okavango-Delta, dafür spreche ich jetzt. Aber genau wie Sebastian gesagt hat, lasst euch beraten. Es gibt für jeden das Richtige. Es gibt auch nur so Enrichments, wo man 1 bis 2 Wochen, es gibt auch die Möglichkeit, was wir damit erlebt hatten, von einem Wilderness-Trail, wo man eine Woche lang zu Fuß unterwegs ist und 2 Nächte immer im selben Camp übernachtet.
So wie das Petra und Stefanie am Anfang gemacht haben.
Es gibt generell auch nur die Ausbildung, die wir ursprünglich geplant hatten in Südafrika zum Trails Guide, wo wir uns aber nicht hätten zertifizieren lassen können, weil wir vorher die andere Ausbildung hätten machen müssen. Es gibt so unglaublich viel, so viele tolle Orte und egal wo und wie, es ist eine Erfahrung, die ich finde kein Wort dafür, die unglaublich ist und so bereichernd und so unglaublich erfüllend. Es ist anstrengend, es war ultra anstrengend, das dürfen wir nicht runterspielen. Wir saßen auch viel auf dem Arsch, wir haben zugenommen, wir haben keinen Sport getrieben. Unser Körper war uns nicht dankbar, aber
meine ganze Fitness, die ich vorher aufgebaut habe, alles weg. Ich habe aus dem letzten Loch gepfiffen, als ich letztens wieder auf dem Fahrrad saß.
Apropos Essen, wir haben wirklich sehr gut und viel gegessen. Da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Es ist eine Erfahrung, man lernt Dinge, die man in Büchern durch Dokumentationen, durch auch Podcasts wie diesen hier nicht lernen wird. Man lernt so unglaublich viel. Ich kann jetzt in den Himmel schauen, sagen, welche Wolkenform da ist. Wir haben heute keine Wolken. Aber ich
kann, was heißt das?
Windig?
Nein,
Hochdruckgebiet. Ach so, wir haben ein Hochdruckgebiet, weil wir viel Druck haben und somit die Wolken hier keinen Platz finden, so gesehen. Also wir können
im Horizont unglaublich, haben wir Cirrus-Wolken.
Ja, das sind ganz hohe Wolken. Also wir können euch jetzt so. Es ist einfach bombastisch, was man lernt, was wir auch, das wollte ich noch, da sind wir abgeschwiffen kurz. Ich hatte ja zu unseren Trainern nochmal was gesagt, JC, auch sehr jung, 30, ne? Sevara, 42, unsere ganze Truppe war jung, 28, nee, zum Schluss sogar 18 bis, ich war die Älteste, 34. Also wir waren recht jung, das heißt nicht, dass das immer so ist, aber wir waren, also unsere Haupttruppe war 28 bis 34, alle gleiches Alter, wir haben so
geil,
gut
wie man
verstanden.
Das eigene Alter immer als jung definiert. Früher wäre mit 34 alt gewesen, aber heute ist das jung.
JC 30, Sevara 42 und das Tolle an Sevara, er war ja unser Haupttrainer, er war nicht
mega
nur
mega geiler Typ.
Ja, er war nicht nur, ich glaube, er hat 15, 25 Jahre Erfahrung als Guide, aber er hat. Und das ist etwas, was halt auch unglaublich toll ist, wenn man einen solchen Trainer hat. Er hat auch Erfahrung als Manager. Also er hat alle Perspektiven, die zum Thema Safari dazugehören, mehr oder weniger durchlebt und hat uns deshalb auch super viele Infos, was in keinem Textbuch steht, in keinem Manual, in keiner Theorie, wie man richtig kommuniziert, wie man wirklich mit Gästen umgeht, wie man aus einer Aktivität ein Erlebnis macht. Also der war, ich bin unendlich dankbar dafür, dass wir mit diesen Trainern die Ausbildung haben machen können und dass diese Trainer alle so wunderbar waren, so passioniert und auch wirklich gut darin waren und begeistert darin waren, ihr Wissen weiterzugeben. Es war, und unsere Mitschüler, wir waren alle wirklich, wirklich wissbegierig und lernbegierig, und es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
Ja, und ich würde sagen, damit machen wir jetzt auch Schluss. Die zweite Folge ist auch wieder fast 2 Stunden lang geworden.
Wow.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für diese unglaublich, also bedanke mich bei euch für die ganze Zeit.
Danke an die Natur, an die Welt, an
wir müssen sie
AGA,
müssen
an
sie
Netucate,
schützen.
An alle, die uns
wir
dieses Erlebnis
ganz viel,
haben möglich
ganz,
gemacht.
Ganz viel tun, um diese Natur zu schützen. Das muss alles so bleiben, wie es ist, beziehungsweise besser werden. Und
ihr
das
findet,
ist nur so ein kleiner Teil
ja,
in dieser Welt. Es gibt noch den Regenwald in Borneo, es gibt noch den Amazonas-Regenwald und so viele Dinge, die man noch schützen muss. Aber das Okavango-Delta und Afrika, das muss geschützt werden. Ihr müsst alle hin, auch. Es geht nicht anders, außer man muss dahin fliegen, aber das kann man auch alles irgendwie
manche
CO2
Leute
ausgleichen.
Würden auch mit dem Fahrrad hinfahren.
Ja, ja. Aber
was ich noch kurz sagen wollte, wir haben ja, es hatte ich schon erwähnt, einen Beitrag mit als Erfahrungsbericht. Es gibt noch einen Beitrag als Übersicht, was gibt es für Zertifizierung, für Ausbildungen, für Camps. Wir haben ein Video zur Packliste. Es kommt noch ein Video generell.
Es kommt noch, ich glaube, vielleicht kommen noch 2 Videos, so ein Tag im Camp, wo wir immer in der ersten Woche unseren ersten Drive quasi gefilmt haben. Und dann wird es vielleicht noch so von der zweiten oder dritten Woche so ein Video geben. Es wird noch allgemeines Video geben zu dieser Zeit, die wir da gemacht haben.
Und es gibt auch noch eine andere
Mittendrin-Folge,
Podcast-Folge,
genau,
auch
noch
wo ihr dann wirklich diese Sounds hört. Die Sounds von den Hippos, die Sounds von den Wildhunden, all das, was wir gerade versucht haben nachzumachen, das werdet ihr dann da hören. Und da nehmen wir euch wirklich, wie ist der Name Podcast Art nennt, wir nehmen euch mittendrin ins Geschehen in unsere Ranger-Ausbildung.
Genau. Das ist also das. Und das war heute
Hakuna Matata.
Hakuna Matata. Ja, no worries, ne? Make your life no worries. Und bis bald, würde ich sagen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst super gerne eine Bewertung. Das würde uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn wir 2023 mit ganz vielen tollen Bewertungen starten und ganz vielen neuen Hörern weitermachen. Und teilt diese Folge, teilt den Podcast, schreibt uns auf Instagram oder per E-Mail, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, und lest unsere Beiträge. Es gibt ganz, ganz viele Inhalte dazu. Und bis bald.
Tschüss.
Ciao.